herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Hansa-Podcasts aus dem Ostseestadion direkt in dein Ohr. Heute mit unserem Chef-Scout Thomas Fink, den wir herzlich begrüßen. Und wir, das sind Marit Scholz und Oliver Schubert.
Ja, hallo Marit, hallo Olli.
Ja, hallo Finker, schön, dass du da bist und dass du dir auch die Zeit genommen hast, heute mit uns ein bisschen zu plaudern. Du bist jetzt mal wieder beim FC Hansa Rostock. Bist du schon voll und ganz wieder angekommen?
Ja, das ging natürlich relativ schnell, dadurch, dass die Arbeit sofort angegangen wurde, dass natürlich ganz, ganz viel zu tun war. Die Begrüßung erstmal war sehr positiv von vielen Leuten hier im Verein. Ja, viele kannte ich ja noch von meiner ersten Zeit oder zweiten und dritten Zeit hier. Dazu auch vom Umfeld her habe ich sehr, sehr viele positive Reaktionen bekommen. Und das hat mich natürlich schon sehr gefreut. Aber dann ging es natürlich auch sofort los, weil natürlich eine Menge anstand und ansteht an Arbeit, was die Mannschaft betrifft, was den Kader betrifft. Und da haben wir natürlich sofort losgelegt.
Über das, was da alles anstand, sprechen wir gleich, über dein aktuelles Tätigkeitsfeld. Zuerst wollen wir ein bisschen zurückschauen. Du bist ja nicht das erste Mal für den FC Hansa aktiv, bist 54 Jahre alt, ja quasi schon dein ganzes Leben lang mit Hansa verbunden. Und es gab mal ein paar Unterbrechungen. Los ging es aber 1976 als Siebenjähriger im Hansa-Nachwuchs. Und da hast du alle Teams durchlaufen, richtig?
Richtig, ja. Also mit 7 Jahren, ja, es war damals in einer Rostocker Zeitung, ich weiß gar nicht, ob es die NNN war oder die OZ, war damals eine Annonce geschaltet, so ging das ja damals noch, dass Jugendspieler gesucht wurden. Und da hat mein Vater mich angemeldet und dann weiß ich noch, dann sind ganz viele Kinder hier gewesen, ich meine 100 waren es ungefähr, die sich damals dafür interessiert hatten. Und ja, und ich gehörte dann zu den wenigen, die damals auserwählt wurden. Und bin dann, habe sämtliche Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Und bin dann mit 13 eingeschult worden in die Kinder- und Jugendsportschule. Und ja, dann ging es immer weiter in Richtung Männerbereich und ja, war schon eine spannende Zeit, sowohl im Jugend- als auch im Männerbereich, nachher im Herrenbereich.
Im Jugendbereich, mit wem hast du da alles so zusammengespielt?
Naja, also am geläufigsten ist wahrscheinlich Axel Rietentiet, mit dem ich, den ich schon kenne, seit wir 11 und 12 Jahre alt sind. Damals wurden dann diese ersten Bezirksauswahlmannschaften, hieß das damals, geformt. Heute heißt es Landesauswahl. Damals war es halt noch, waren es die Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg. Und da wurden wir dann mit 11 und 12 Jahren das erste Mal dann zusammengezogen. Ich als Hansa-Spieler damals, Riete damals noch für die TSG Neubuko, wo er aufgewachsen ist und gewohnt hat. Und gehörte dann auch zu denjenigen, die dann mit 13 Jahren hier eingeschult wurden an die Kinder- und Jugendsportschule. Damals 4 Spieler, 4 Stadtschüler, die bei Hansa schon spielten. Dazu dann 4 Externe aus dem Bezirk Rostock und da gehörte Axel dann mit dazu. Und wurde dann mit 13 Jahren dann hier auch mein Mitspieler dann beim FC Hansa und zog dann hier drüben ins Sportforum ein, ins Internat. Und ja, das ist nun auch schon über 40 Jahre her und das ist schon krass, wie schnell dann auch die Zeit vergeht. Ja, das waren so, und das ist derjenige, der am geläufigsten ist wahrscheinlich, weil er ja auch eine lange Hansa-Vergangenheit auch hat, sowohl als Jugendspieler, als Männerspieler, als Trainer, Co-Trainer, U23 und jetzt natürlich dann noch als Busfahrer.
Auch ein kompetenter Gesprächspartner dann auch dann auf dem Bus.
Absolut, absolut.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ihr wart eine richtig gute Truppe. Ihr habt richtig guten und auch erfolgreichen Fußball gespielt.
Ja, es war schon so, dass bei mir war es eher so, dass ich so in diesem Alter 11, 12 gar nicht mal so interessant war. Auch in der Bezirksauswahl und so war ich eher immer jemand, der eher hinten dran war. Und aber mit dieser Einschulung dann nachher in die Kinder- und Jugendsportschule lief es für mich persönlich dann immer besser. Dann auf einmal war ich dann als 15-, 16-, 17-Jähriger dann auch, gehörte ich zu DDR-Jugendauswahl und Juniorenauswahl. Und konnte dort auch Länderspiele machen, damals dann eine Europameisterschaft gespielt, U16 EM 1986. Und dann natürlich auch im Verein dann schon gute Erfolge gehabt, dann auch Jugendmeister geworden, damals mit Harry Krause als Trainer, der ab 13 dann auch meinen Weg dann sehr, sehr geformt hat und großen Anteil daran hatte, dass ich dann eben auch, wie gesagt, auch Auswahlspieler wurde und dann auch in Richtung erste Mannschaft gegangen bin.
Auf welcher Position warst du zu Hause? Wo hast du dich am wohlsten gefühlt?
Ja, ich war so dieser klassische Zehner. Also das war so, dass wirklich Fußballerisch war das echt gut, muss man sagen, auch gerade so aus heutiger Sicht, wenn man ja eben auch selbst Spieler jetzt sieht und bewertet, dann war das fußballerisch echt gut. Ich hatte einen richtig guten linken Fuß, muss man auch sagen, so Standards, Eckbälle, Freistöße, das war genau meins. Aber ich war auch ein totaler Schisser, was so Zweikämpfe betraf. Also ich habe schon immer darauf geachtet, dass ich in Zweikämpfe nicht so rein musste, ob es nur Zweikämpfe am Boden waren oder in der Luft. Da war ich eher derjenige, der so eine Vermeidungstaktik angewandt hat. Und das hat mich dann irgendwann dann auch begrenzt in meiner sportlichen Entwicklung, dass ich eben mit meinen fußballerischen Qualitäten eben gewisse Defizite auch nicht mehr ausgleichen konnte.
Zum Männerbereich kommen wir gleich. Ich hätte noch eine Frage zu dieser U16-Europameisterschaft.
Ja.
86 in Griechenland.
Ja.
Komplett andere Welt, oder?
Völlig, ja, es war schon krass damals, ne? Also es waren ja dann nicht nur diese Europameisterschaft, sondern es waren im Vorfeld eben auch Länderspiele, zum Beispiel in Griechenland, es waren Länderspiele in Holland, es waren Länderspiele in Schweden. Und vor der Wende als 16-, 17-Jähriger war das natürlich schon ja was komplett anderes. Auch so, ich erinnere mich, meine Eltern haben mich dann auch nach dieser EM in Berlin-Schönefeld vom Flughafen abgeholt. Und es war 86 und ich habe dann halt mit 16 Jahren, 17 Jahren Sachen gesehen und erlebt, wo ich wusste, meine Eltern werden es wahrscheinlich niemals so sehen. Und das war schon speziell. Ja, also war ein tolles Erlebnis, aber eben auch so ein Zwiespalt, eben erleben zu müssen, ja, was Familienangehörige oder Ältere es wahrscheinlich in ihrem Leben nie erleben werden. Ja, und das war schon speziell.
Und sportlich lief es auch ganz gut. Platz 4, bisschen unglücklich gegen die Sowjetunion im Elfmeterschießen. Sag jetzt nicht, dass du einen verschossen
ja,
hast.
Ja, nee, gegen die Sowjetunion nicht mehr, weil ich hatte dann tatsächlich im Halbfinale waren wir, also wir sind Gruppensieger geworden, wir haben in Saloniki gespielt, damals gegen, ich glaube, Tschechoslowakei, Österreich und Dänemark. Damals hat sich der Gruppensieger noch qualifiziert, nur fürs Halbfinale und dann waren wir im Halbfinale gegen Italien in Piräus. Und da sind wir auch ins Elfmeterschießen gegangen und da habe ich tatsächlich verschossen. Und dadurch haben wir es uns nicht qualifiziert damals fürs Endspiel der EM. Und um Platz 3 gegen die UdSSR damals wurde ich dann nicht mehr eingesetzt, wahrscheinlich, weil ich verschossen hatte. Nein, also ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber zumindest habe ich schon auch meinen Anteil daran, dass es fürs Finale nicht gereicht hat, weil ich halt, wie gesagt, gegen Italien im Halbfinale verschossen hatte.
Ist aber kein bleibendes Trauma.
Nein, nicht wirklich. Also das habe ich bis heute, das habe ich überwunden.
Und du warst der einzige Hansa-Spieler im Kader, ne? Ansonsten waren das wirklich
ja, absolut.
Jungs aus Dresden und Berlin, Leipzig, glaube ich.
Ja, ja, also das ist das auch, was ich meinte, dass man ursprünglich so mit 12, 13 gar nicht so zum engeren Kreis im Bezirk gehörte. Immer nur so vielleicht so zu den 15 bis 20 interessanten Spielern im Bezirk Rostock, aber dann eben in einer Entwicklung dann über 2, 3 Jahre dann auf einmal der Einzige war, der dann eben hier von Hansa dann zu der DDR-Auswahl gehörte. Und ja, da kann man so ein bisschen dann auch sehen, wie dann auch manchmal Spielerkarrieren auch im Nachwuchs auch verlaufen, ja, dass man auch sagt, Mensch, es müssen nicht mit 12, 13 die Besten dann eben mal durchmarschieren und auch nicht die 16, 17-Jährigen, sondern es ist immer auch eine Möglichkeit, zu bestimmten Zeitpunkten auch nochmal seinen eigenen Weg zu machen und auch nochmal zu explodieren im positiven Sinne.
Unvergessliche Erinnerung, aber eine Sache, an die sich jeder Spieler wahrscheinlich immer erinnert, ist das erste Spiel im Profibereich. Kannst du dich auch noch erinnern?
Ja. Sicher, ne? Ja, natürlich. Also es war auch noch ein spezielles Datum, war es halt der 8. November 89 war, ein Tag vor Maueröffnung. Habe ich hier im Ostseestadion gegen Lok Leipzig mein erstes Oberligaspiel gemacht. Das war schon, ja, war total besonders und das kriege ich heute noch Gänsehaut, ne? Weil das halt, das war eine personell schwierige Situation. Ich musste auch damals linken Verteidiger spielen und nach dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, was meine Stärken und Schwächen waren, könnt ihr euch vorstellen, dass das jetzt nicht meine Idealposition war. Und dann lief das auch relativ schlecht an, also nicht meinetwegen, also kommen wir wieder zu Rite. Rita hat in dem Spiel Innenverteidiger gespielt, damals gegen Bernd Hopsch, weiß ich noch, und hatte den ein oder anderen Klops dabei. Und wir lagen relativ schnell 0-2 zurück. Und dann hatte Werner Vogt, damals der Trainer, dann die Idee, den linken Verteidiger rauszunehmen und dafür einen Stürmer zu bringen. Und dann war ich nach 35 Minuten schon wieder raus und hatte eigentlich relativ wenig Anteil daran, dass es so schlecht lief. Aber das war halt mein erstes Oberligaspiel und ja, das wirst du nie vergessen. Zum einen, weil es das erste war und natürlich auch diesen historischen Kontext dann, dass ein Tag später dann die Maueröffnung war, ja, auch das ein ganz besonderes Erlebnis. Ja,
wilde Zeit für dich, denke ich, ne?
Total, ja, also für uns alle. Ja, also ja, wir wissen noch, weißt du, wie heute das natürlich am 8.11. dann das Spiel war, am 9.11. Haben wir alle ja, trainiert und am nächsten Tag sind wir dann natürlich dann auch los und haben uns das auch alles angeguckt, ist ja klar.
An dieser Stelle vielleicht mal schöne Grüße an Rita.
An Rita, ja, ja, aber auch ich habe es ihm verziehen bis heute, alles gut, alles gut.
Finka, wieso ging es denn dann erstmal nicht weiter für dich?
Ja, in der ersten Mannschaft ging es dann nicht weiter, weil es damals auf meiner Position, wo ich meine Stärken hatte, waren damals, Juri war da, Hilmar Weiland war da, Jens Dove war da und das war dann doch nochmal eine andere Qualität. Ja, also das war völlig klar, dass ich dort, wenn dann alle gesund waren, alle fit waren, zu dem Zeitpunkt kaum eine Chance hatte, dann auch auf Spielanteile zu kommen und das war auch richtig so, weil das halt dann doch nochmal die Qualität dieser Jungs nochmal eine ganz andere war als meine eigene.
Aber trotzdem, du warst ja ein Bestandteil dieser legendären 90er, 91er Mannschaft, die dann in der letzten Oberligasaison, obwohl es die DDR im Prinzip ja gar nicht mehr gab, dann die Meisterschaft und den Pokalsieg geholt hat und du hast deinen Anteil ja auch daran. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so viele Spiele waren, aber du warst ein Bestandteil dieser Mannschaft, hast deine Spiele gemacht.
Ja, absolut. Also ich habe dann in dem Jahr, ich glaube, 4 Spiele dann noch gemacht und auch im Pokal 4-mal gespielt. Ja, natürlich. Also das sind halt, es gibt nicht so viele in der Historie dieses Vereins, die Meister geworden sind. Es gibt nicht so viele, die Pokalsieger geworden sind. Das waren nur wir in diesem Jahrgang und oder in dieser Mannschaft. Und diese 2 Medaillen habe ich halt zu Hause. Und das wird mein ganzes Leben so sein, dass ich Bestandteil dieses Kaders war. Und ja, wir haben halt Historisches geschafft damals. Das war eine ganz besondere Saison, weil eben drumherum alles neu war, vieles im Umbruch war. Für uns selbst natürlich auch vieles unklar war, wie es weitergeht, was kommt nach diesem Jahr. Und wir hatten natürlich das Glück damals, dass wir einen damaligen Clubvorsitzenden hatten mit Robert Pischke, der es geschafft hatte, vor dieser Saison diese Mannschaft zusammenzuhalten. Da meine ich, spielte auch eine große Rolle. Dann Axel Kruse, der damals ja noch zu Vorwendezeiten über Kopenhagen dann nicht zurückgekehrt ist nach Rostock und es meines Wissens damals auch dann eine Entschädigungszahlung gab von Hertha BSC. Und Robert Pischke dann eben auch einen Teil dieses Geldes auch genutzt hatte, um diese Mannschaft zusammenzuhalten. Ja, und bei anderen Vereinen waren viele Spieler, ob es Dolly war, ob es Ulf Kirsten war, Matthias Sammer, die sind dann schon zu dem Zeitpunkt zu großen Bundesliga-Vereinen gegangen. Und bei uns war es halt so, dass die Leistungsträger, so wie Juri damals oder Andreas Bahm der Erde oder Jens Dove, die sind, oder Hilmar, die sind natürlich dann hier geblieben. Zum einen, weil es ihre Heimat war, aber natürlich auch, weil es Robert Pischke auch geschafft hatte, dort eben finanziell dafür zu sorgen, dass diese Truppe zusammenblieb. Mhm. Und das war halt die Grundlage für alles andere, was danach kam. Ja, das ist schon historisch gewesen und da bin ich natürlich total stolz, egal wie viel jetzt mein Anteil daran war. Aber ich gehörte halt dazu, habe meinen kleinen Anteil auch geleistet und ja, bin da bis heute sehr, sehr stolz drauf.
Ihr habt einen speziellen Trainer auch gehabt, ne?
Ja, natürlich. Also Uwe Reinders war natürlich schon speziell. Also das war natürlich was wir so in der Form nicht kannten. Sowohl was die Persönlichkeit betraf, als auch natürlich Trainingsmethoden, Trainingsumfänge. Wir haben dort kürzer, weniger trainiert, aber dafür höchst intensiv. Ja, und er hat natürlich dann auch so ein paar Maßnahmen natürlich auch immer die Aufmerksamkeit, den Fokus immer sehr, sehr hoch gehalten. Ich kann mich erinnern, wir haben in der Vorbereitung hier den UI-Cup gespielt, hier zu Hause gegen Brøndby Kopenhagen. Und wurde ich halt eingewechselt, glaube ich, zur Halbzeit oder sowas und bereite tatsächlich 2 Tore vor. Und war total stolz, war im Spiel und auf einmal, Jens Kunert hat den Ball hinten, hatte keinen Anspielpunkt, ich zeige mich, will den Ball haben, spiele ihn zu ihm zurück, aber zu kurz. Dann kommt halt jemand dazwischen von Brøndby, spielt ihn aus und macht ein Tor. Und was macht Uwe Reinders? Er nimmt mich halt wieder raus. So, und das waren halt so, da war ich mit einer Ein- und Auswechslung dann schon sehr bedient. Andererseits war das dann auch wieder eine Lehre für einen selbst natürlich, dass man gewisse Situationen einfach anders lösen muss. Aber natürlich auch der Fokus innerhalb der Mannschaft dann sofort wieder hoch, dass, oh, gucke mal, der macht ja sofort was mit jemandem, der sich an gewisse Sachen auch nicht hält. Ja, und das hat natürlich schon auch geprägt. Und dann kam dann Flo rein, auch in dieser Saison, was die Spiele, was die Siege dann betraf, der natürlich dann letztendlich mit dem Ergebnis endete, was wir alle kennen mit dem Meister- und Pokalsieg.
Dann ging es danach für dich allerdings in der zweiten Mannschaft weiter. Hast du so ein bisschen einen Punkt gehabt, wo du sowas Ähnliches wie Existenzängste hattest, dass du gesagt hast, Mensch, wenn das mit dem Fußball nichts wird, was kann ich machen? Welches zweite Standbein kann ich mir aufbauen? Ich glaube, du hast eine Ausbildung gemacht bei der Sparkasse. Ja. Was man immer so schön sagt, was Solides.
Ja, ja, genau.
War das so für dich tatsächlich diese zweigleisige Planung?
Na, es war tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Also ich hätte mit dieser Meisterschaft war ja der Aufstieg in die erste Bundesliga verbunden damals. Und dafür hat es bei mir sportlich einfach nicht gereicht, muss man ganz klar so sagen. Und ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, nach Jena zu gehen, damals in die zweite Liga. Und meine damalige Frau hat dann gesagt, Mensch, du bist jetzt 21, klar, wenn du sagst, wir machen das, dann lass uns loslegen. Aber bist du wirklich so gut, dass wir bis 30, 35, dass du dein Geld verdienst und dass wir danach dann eben irgendwie was machen können, wo wir sagen, okay, das macht uns Spaß, so geht unser Leben weiter. Und da musste ich halt für mich eine Entscheidung treffen und habe diese Entscheidung getroffen zu sagen, nein, ich bin nicht so gut. Klar kann ich Fußball spielen irgendwo, aber ich werde damit niemals so mir eine Existenz aufbauen können, dass ich davon leben kann, auch über mein Karriereende hinaus. So, und dann war das natürlich schon, wenn man sich überlegt, das war eigentlich der Höhepunkt, auf dem ich mich bis dahin befand, mit 21 Jahren Meister-Pokalsieger geworden, viel investiert an Freizeit, in der Jugend, Auswahlspiele, alles Mögliche und dann eben zu dem Zeitpunkt zu sagen, nein, ich mache was Solides, wie du sagst, ich lerne einen vernünftigen Beruf, war schon nicht einfach, aber im Nachhinein die goldrichtige Entscheidung, absolut. Und dann bin ich halt zur Sparkasse gegangen, habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann auch bis 2002 dort gearbeitet, als Ausbildungsleiter, hatte 75 Azubis, hatte eine tolle Zeit dort, tolle Kollegen, zu denen ich bis heute engen Kontakt habe und bereue es überhaupt nicht, dass ich diesen Weg dann gegangen bin.
So ganz hast du die Fußballschuhe ja auch nicht an den Nagel gehängt, ne?
Genau, also es war dann so, dass man parallel natürlich dann noch, wie du sagst, dann auch hier weiter gespielt hat in der zweiten Mannschaft. Dann ging es noch zum PSV Rostock, Verbandsliga, Oberliga, dann nochmal nach Warnemünde. Und dort auch Verbandsliga gespielt, Oberliga gespielt. Und ja, das war dann das, was so parallel zur Karriere bei der Sparkasse dann lief.
Und in der Zeit gab es ja auch ein paar fußballerische Highlights für dich, zumindest mit Warnemünde?
Ja, absolut. Also 1997 sind wir dann Landespokalsieger geworden in MacPom. Und und man kennt das dann ja so, wenn man jetzt zur Auslosung erste Pokalrunde beim DFB-Pokal sieht, wenn sie dann so immer Schaltungen machen zu den kleinen Vereinen und wenn dann das losgezogen wird, wie sie dann alle jubeln und ja, und wir haben dann tatsächlich dann in Warnemünde da im Sportlerheim gesessen und haben drauf gewartet und dann ziehen die tatsächlich Borussia Dortmund da raus, ne? Und das war halt zu dem Zeitpunkt, die waren Champions League-Sieger. Und das war also das neben Bayern natürlich das Größte, was du kriegen konntest. Und das war natürlich für den Verein und für uns persönlich war das natürlich ein unfassbares Los. Und das haben wir natürlich sehr, sehr genossen damals.
Und für dich nochmal eine Rückkehr ins Ostseestadion. Hättest du dir vielleicht auch nicht unbedingt nochmal erträumen lassen, genau. Weil tatsächlich hat das Spiel ja im Ostseestadion.
Ja, genau. Ne? Also da war ja dann schon mit zu rechnen, dass ein paar Zuschauer kommen. Ich glaube, es waren letztendlich 6.000, 8.000 oder 7.000 Zuschauer ungefähr. Und das war ein Riesenerlebnis. Wir sind dann hier ins Stadion zurückgekommen ich bin hier ins Stadion zurückgekommen mit meinem SV Warnemünde. Und ja, wir haben das 0-8 verloren, das Spiel. Aber das war natürlich ein unfassbares Erlebnis.
Aber ich denke, mit 0-8 ist man noch gut bedient. Die Zielstellung war wahrscheinlich nicht zweistellig.
Ja, natürlich. So. Und wenn du dann eben mit einem damaligen Verbandsligisten dann gegen den Champions-League-Sieger spielst, dann hoffst du natürlich, dass es im Rahmen bleibt. Und das ist es, ja, auch wenn sich 0-8 natürlich immer im ersten Moment hoch anhört, aber es war zum damaligen Zeitpunkt für uns ein sehr achtbares Ergebnis.
Du hast gesagt, bis 2000 hast du beim SV Warnemünde gespielt. Mhm. Gab es da bei dir irgendwie schon Überlegungen, Trainerschein zu machen, sich in die Richtung irgendwie vorzubilden, weiterzumachen?
Ja, es war schon so, dass dann nachher, um 2000 rum, 99, 2000, da war ich dann nachher 30, 31, wurde das mit Verletzungen auch immer schwieriger und dass ich dann auch für mich entschieden habe, nee, also so machst du jetzt nicht weiter. Was könnte für dich interessant sein, dass du eine Verbindung hast zum Fußball weiterhin? Und da war es so, dass ich in Warnemünde irgendwann mal im Februar 2000 eine Mannschaft von Hansa zu Gast war zum Testspiel, die U16 damals mit Thomas Klemm. Und ich zu Thomas gesagt habe, Mensch, wie ist das eigentlich? Sucht ihr im Nachwuchs auch Trainer und kann ich da irgendwas machen, einen Co-Trainer oder irgendwas? Und sagt der Mensch, du, ich habe zum Beispiel in der U16, ich habe keinen Co-Trainer. Und wenn du Bock hast, also ich frage nach, ich spreche da mit den Verantwortlichen, da geht bestimmt was. Und ja, was soll ich sagen, 3 Wochen später war ich Co-Trainer bei der U16. Und so ist das manchmal. Das war mein Einstieg dann in den Trainerbereich. Und im Sommer 2000 dann war es dann schon so, dass die damalige U17, da wurde damals die Regionalliga neu gegründet und die hat sich dann qualifiziert. Unter anderem mit Markus Rabenhorst, der dann jetzt als Co-Trainer auch zurück ist. Und dann hat der damalige U17-Trainer Bernd Ziemer gesagt, Mensch, kannst du dir auch vorstellen, dann auch lieber U17-Trainer, also Co-Trainer zu werden? Und ja, da bin ich dann 2, 3 Monate, nachdem ich zurückgekommen bin, bin ich schon wieder mit dem Bus durch die DDR in Anführungsstrichen gefahren und war wieder mittendrin, was den Fußball betraf. Und das war natürlich eine total coole Sache, muss man sagen. Und das war mein Einstieg dann als Trainer und dann habe ich erst angefangen, auch dann entsprechend dann meine Trainerscheine zu machen.
Ja, man muss dazu sagen, dass die Regionalliga damals die höchste Spielklasse in dieser Altersklasse war.
Ja.
Bundesliga gab es damals noch nicht.
Genau, die gab es nicht und in dem Jahr war es dann halt so, dass man von Landesebene, sprich damals dann die Verbandsliga MacPom, dass man dann mit der Zusammenlegung dann der Bundesländer im Osten dann eine Regionalliga Nordost gegründet hat, geschaffen hat und damals war das die höchste Spielklasse, ja. Mhm.
Dann bist du 2002 Cheftrainer der B-Union geworden.
Ja.
Also die Karriereleiter ging dann relativ schnell dann auch den nächsten Sprung nach oben.
Ja, es war so dann, dass ich dann, Marit, wie du gefragt hast, dann auch mit den Trainerscheinen, dass ich dann 2001 dann schon meine B-Lizenz gemacht habe und A-Lizenz hinterher. Und dass Bernd Ziemer, der damals dann sowohl Nachwuchsvorstand war, als auch dann eben diese U17 als Trainer angeführt hat, gesagt hat, du, ich schaffe das hier nicht in dieser Doppelfunktion. Kannst du dir vorstellen, das auch hauptamtlich zu machen als Cheftrainer für die U17? Und das war natürlich schon eine schwere Entscheidung, weil, also für mich persönlich eigentlich nicht, weil ich konnte zurück in den Fußball. Aber ihr könnt euch vorstellen, was so meine Großmutter und meine Mutter dazu gesagt haben. Die haben gesagt, Mensch, wir waren immer so stolz, dass du ein Bankkaufmann bist und jetzt bist du Fußballtrainer. Ja, und das war natürlich in deren Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt ein Schritt nach vorne. Aber ja, für mich persönlich war es natürlich ein Highlight, dass du dann eben hauptamtlich in den Fußball zurückkehren konntest. Und ja, und ab 2002 habe ich dann als Trainer hauptamtlich dann diese U17 übernommen, ja.
Gerade im Zuge der EM habe ich ja ganz viele Interviewanfragen für dich bekommen, weil du ja eigentlich ganz unprominentes Geschwisterpaar auch trainiert hast.
Ja. Ja, also Toni und Felix waren ja damals dann aus Greifswald mit ihren Eltern hierher gekommen und bei Toni war es so, dass er im Jahr 2005, das waren dann so die Jahrgänge, die ich betreut habe, 88, 89, wir hatten damals keine U16, in der U17 waren 2 Jahrgänge zusammen. Und Toni war Jahrgang 90 und die sportliche Entwicklung damals bei ihm war eben auch schon abzusehen, dass da natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch einfach notwendig war, dass er mit Älteren dann auch sowohl trainiert als auch spielt. Und im Januar 2005 ist er dann aus der U15 praktisch in die U17 zu mir gekommen. Ja, und dann habe ich dann ein halbes Jahr ihn dann auch in meiner Mannschaft gehabt. Und wie man heute sieht, konnte ich auch nichts kaputt machen und verderben in diesem halben Jahr.
Ihr seid deutscher Vizemeister geworden, also ein Monstererfolg.
Ja, es war total toll. Also damals war es halt so, dass es, wie du vorhin schon gesagt hast, noch keine Bundesligen gab, sondern es gab halt diese Regionalligen, davon gab es 5 in Deutschland. Davon die Sieger plus dann 3 Zweitplatzierte, das ging nur über einen Koeffizienten. Also 8 Mannschaften haben sich dann praktisch fürs Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Und wir haben dort im Viertelfinale haben wir den VfL Wolfsburg geschlagen in 2 Spielen. Sind dann im Halbfinale nach Stuttgart gefahren, haben dort 2-1 gewonnen, hier zu Hause 1-1 gespielt und waren dadurch im Finale. Und haben dann hier im Ostseestadion dann gegen Hertha BSC gespielt und haben das Finale zwar verloren, aber das war zum damaligen Zeitpunkt schon ein riesiger Erfolg, was natürlich für die Nachwuchsarbeit dann des ganzen FC Hansa auch gesprochen hat. Also man muss ja immer sagen, man ist dann zwar Trainer von dieser Mannschaft, aber das war ja dann nicht mein Erfolg in dem Sinne, sondern da haben ja ganz viele dann im Vorfeld auch Anteil dran gehabt. Die Jungs, die sind aus Schwerin gekommen, aus Neubrandenburg gekommen, aus Bergen gekommen, wo auch immer her. Die eigenen Jungs, die seit der E-Jugend, F-Jugend hier im Verein waren, wo so viele Trainer dann und Betreuer und Physiotherapeuten dran beteiligt waren an der Entwicklung dieser Jungs. Und letztendlich konnte ich dann das ernten, was viele andere im Vorfeld mit dazu beigetragen haben.
Dann ging es 2005 nach diesem großartigen Erfolg noch eine Etage höher. Jugendfußball war dann Geschichte für dich.
Ja.
Dann hast du die 2. Hansa-Mannschaft übernommen, wobei ich kann mir vorstellen, da war sicherlich auch der ein oder andere dabei, den du vorher in den Jahren schon mal als B-Jugendtrainer hattest und hast da auch eine relativ erfolgreiche Zeit hingelegt. Hast von Timo Lange übernommen, was ja dann auch jetzt kein ganz leichtes Erbe, denke ich mal, gewesen ist.
Ja, Timo ist Co-Trainer geworden bei Frank Pagelsdorf damals. Und im Jahr 2005, im Sommer, wurde ich dann nach dieser U17-Geschichte, wurde ich dann U23-Trainer als Nachfolger von Timo, was natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack war. Ne? Du hast vorher mit Jugendlichen gearbeitet, dann auf einmal dann auch mit Männern, die Ansprüche hatten, die natürlich ihren nächsten Schritt machen wollten in der Karriere, wo du natürlich als Trainer selbst auch wieder neu dich nicht erfinden musstest, aber auch wieder einen Weg finden musstest, um mit diesen Jungs umzugehen. Und man muss ja auch immer sagen, so eine U23 ist halt eine sehr, sehr spezielle Mannschaft. Also du weißt nie letztendlich, wen du am Wochenende zur Verfügung hast, weil natürlich immer Spieler von oben kommen. Du kannst dort nicht am Wochenanfang mal jemandem sagen, du, wenn es die Woche gut läuft und du gut trainierst, dann spielst du am Wochenende. Weil es kann immer noch sein, dass eine Stunde vorm Spiel du einen Anruf bekommst und sagst, du, pass auf, es kommt der und der von oben noch dazu, der muss jetzt spielen. Und ja, da musste man seinen Weg finden, aber das hat dann eben auch über die Jahre, denke ich, sehr, sehr gut funktioniert und geklappt. Wir haben Landespokal gewonnen, wir sind aufgestiegen in die Regionalliga. Also wir hatten da schon tolle Mannschaften, tolle Jungs dabei, die dann auch, und das ist ja am wichtigsten, auch ihren Weg dann in die erste Mannschaft gefunden haben, beziehungsweise dann auch bei anderen Vereinen dann im Profifußball gelandet sind.
Da schließt sich ja fast schon wieder der Kreis zu heute. Da gab es ja dann auch den ersten Kontakt zu Amir Stapasadeh.
Ja.
Heute Direktor Profifußball beim FC Hansa.
Ja, richtig. Und Amir erzählt immer so die Geschichte. Also das war nicht immer nur positiv zwischen uns. Amir ist damals aus Hamburg von der 2. Mannschaft dann zu Hansa 2 gekommen und hatte sich dann in die erste Mannschaft dann auch hochgekämpft. Und kam dann mal zum Spiel zu mir runter dann auch. Und wir haben dann in Eberswalde gespielt. Und haben bis zur 80. Minute 1-0 geführt. Und dann hatte Amir dann einen kleinen Disput mit dem Gegenspieler und bekam die rote Karte. Er behauptet natürlich bis heute völlig unberechtigt. Und wir verlieren danach noch 2-1 dieses Spiel. Und und in der Kabine ist es dann etwas eskaliert. Ich als junger Trainer, der damals sicherlich auch Sachen nicht immer richtig gemacht hat. Und er als heißblütiger Spieler dort, und wir haben uns dann in der Kabine vor den anderen Jungs dann vornehm ausgedrückt leicht gezofft. Und aber es ist dann im Nachgang auch nichts hängen geblieben. Wir haben uns dann irgendwann wieder getroffen auf dem Fußballplatz und haben uns auch ausgesprochen und haben darüber gelacht, weil Amir sagt heute halt, er hätte nicht so handeln müssen als junger Spieler. Ich sage heute, ich als junger Trainer hätte mir halt auch einen Tag Zeit nehmen müssen, um dann eben über gewisse Sachen dann mit ihm zu sprechen. Aber das sind halt Sachen, aus denen man lernt und man sieht halt, dass da nichts hängen geblieben ist zwischen uns.
100 Liegestütze am nächsten Tag hätten die Sache wahrscheinlich genauso
geregelt. Das hätte wahrscheinlich, genau, die hätte er wahrscheinlich nicht geschafft, aber zumindest hätte man es probieren können auf diese Art und Weise. Ja, ja, das stimmt.
Du hast schon gesagt, ziemlich erfolgreiche Zeit, Landespokalsieger, diese neu geschaffene Regionalliga, die damals die vierte Liga war, die ihr dann auch gespielt habt. Trotzdem ging es dann noch wieder einen Schritt weiter nach oben. Im März 2009 Co-Trainer bei den Profis. Da muss man doch eigentlich, wenn man dann die 9 Jahre zurückdenkt, dass man mal irgendwann im Februar nur so zwischen Tür und Angel mal jemanden gefragt hat, ob vielleicht irgendeine Möglichkeit wäre, bei Hansa zu Trainerteam irgendwo zu arbeiten, muss ja ein Traum in Erfüllung gegangen sein.
Ja, absolut. Zumal man muss ja immer auch sagen, es ist ja mein Verein. Ne? Also ich bin hier geboren. Ich habe, wie wir vorhin gesagt haben, mit 7 Jahren hier angefangen zu spielen. Und wenn dann irgendwann sowas passiert, dann bist du natürlich, was Größeres gibt's nicht. So, und dann war halt eine sehr, sehr schwierige Situation damals. Dieter Eils wurde entlassen damals, Zacher kam zurück. Und ich wurde dann sein Co-Trainer und wir haben es dann halt geschafft. Ich glaube, wir hatten 7 Punkte Rückstand damals auf den Relegationsplatz und hatten noch 11 Spiele und haben in diesen 11 Spielen nicht mehr verloren. Und dadurch dann den Klassenerhalt sogar noch direkt geschafft. Und ja, das war natürlich ein sehr, sehr emotionales und positives Erlebnis damals.
Allerdings ein Jahr später ging es dann runter, da warst du sogar kurzzeitig Interim-Cheftrainer.
Ja.
Also mehr Trainer geht dann gar nicht mehr beim FC Hansa.
Ja, also es war natürlich schon, es ist ja natürlich der dunkelste Fleck in meiner Hansa-Historie. Da braucht man nicht drum herum reden. Dieser Abstieg damals in die dritte Liga, die Relegation am FC Ingolstadt, das hatte Gründe alles. Also wir kommen ja nachher sicherlich auch nochmal auf die aktuelle Situation. So ein Abstieg hat ja dann Gründe, die nicht nur auf dem Platz liegen, sondern die auch im Umfeld drumherum liegen. Und das war schon eine sehr, sehr bittere und traurige Geschichte, weil man halt eben, ich wiederhole mich da, man lebt in dieser Stadt, das ist sein Verein und ein Abstieg grundsätzlich ist ja immer nicht schön. Aber wenn es bei einem x-beliebigen Verein passiert, dann fährst du halt nach Hause und ärgerst dich darüber zwar, aber es geht weiter. Aber wenn du halt, wenn das dein Verein ist und du lebst in dieser Stadt und hast dann diesen Makel dieses Abstiegs, dann ist das schon, macht das schon was mit einem. Ne? Und das hat mich schon auch sehr lange sehr beschäftigt. Zum Glück war es dann so, ich hatte noch Vertrag, auch ligenunabhängig, und Paul Beinig kam dann und der sagte dann, ich Trainer, diese Geschichte, das kriegen wir nicht hin nach dem Abstieg, das geht einfach nicht, das war mir auch klar, aber kannst du dir vorstellen, dann eben auch hier zu bleiben und als Scout, als Analyst praktisch für Peter Vollmann die Gegneranalyse zu machen? Peter Vollmann kam damals und da bin ich Paul bis heute dankbar, dass er nicht sofort gesagt hat, Cut, geht nicht mehr weg, sondern gesagt hat, nein, ich möchte schon, dass du bleibst, aber in einer anderen Rolle. Und im Jahr darauf haben wir dann den Aufstieg wieder geschafft und das ist natürlich für einen Außenstehenden oft nicht wahrnehmbar gewesen, aber für mich war das natürlich eine super Geschichte. Ich habe damit dann meinen Frieden gefunden, dass ich auch wieder meinen kleinen Anteil daran hatte, dass das Ding wieder hochging. Und damit habe ich dann auch diese Schmach des Abstieges im Vorjahr dann auch für mich getilgt und hatte dann für mich dann auch, war ich damit zufrieden, dann, dass das wieder geklappt hat, wieder in der zweiten Liga zu sein.
Du sagst es so selbstverständlich, du hast zugesagt, aber das ist ja in der Tat schwierig, gerade wenn man so einen Herzensverein hat, bei dem man jahrelang ist, dann ist es natürlich eine Riesenchance und auch eine Riesenehre, in verantwortungsvoller Position zu sein, aber man hat ja auch ganz, ganz große Erwartungshaltungen zu erfüllen und deshalb finde ich es gar nicht so selbstverständlich, dass du gesagt hast, ja, brauche ich.
Ja, also das ist, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, das ist natürlich auch gerade in der jetzigen Situation ein ganz, ganz entscheidender Punkt für mich gewesen und das war es damals auch. Also ich habe es aber eher dann auch damals eher als Chance nochmal gesehen, mit anzupacken und zu sagen, okay, jetzt ist das schiefgegangen, das hatte seine Gründe und die lagen natürlich auch mit bei mir. Ich habe da genauso meinen Anteil dran gehabt, dass das schiefgegangen ist, damals wie andere auch. Und wenn du dann aber eben nicht sofort aussortiert wirst, sondern dann eben wieder die Chance bekommst, das Ding vielleicht zu biegen und wieder anders in eine andere Richtung zu schieben, dann war das für mich damals deutlich mehr Chance als Risiko. Und zum Glück ist das dann mit diesem Aufstieg dann auch gut gegangen. Und nochmal, damit hatte ich dann auch meinen Frieden mit dieser Geschichte und bin sehr froh und dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe.
Du hast es mit repariert, hast es so schön gesagt.
Genau.
Hat es dir dann die Entscheidung im Sommer 2011, den FC Hansa dann doch nach dann ja wieder 11 Jahren zu verlassen, ein bisschen leichter gemacht, dass du gesagt hast, ich habe meine Mission, die ich mir selber gesteckt habe, erfüllt?
Ja, auch. Aber es war auch so, dass obwohl wir aufgestiegen waren, lief mein Vertrag aus und der damalige Vorstandsvorsitzende gesagt hat, trotz des Aufstiegs können wir dich nicht hauptamtlich weiter beschäftigen. Du kannst hier nebenamtlich weiterarbeiten, aber hauptamtlich geht's nicht mehr. Kriegen wir finanziell nicht hin. Und okay, dann musste ich halt gucken, wie es für mich weiterging und bin dann tatsächlich für 4 Wochen zurück zur Sparkasse. Ne? Und,
ach, tatsächlich?
Ja. Also es war dann so wirklich, dass meine ehemaligen Kollegen dann gesagt haben, okay, komm zurück, damals in die Personalabteilung. Aber dazu muss man dann auch sagen, dass kurz bevor ich dann da wieder angefangen habe, kam ein Anruf von Dolly. Und dann habe ich halt wirklich nur 4 Wochen nochmal wieder dort gearbeitet. Und dann begann ein anderes Abenteuer.
Thomas Doll ist, also Dolly, hast du gerade angesprochen, ist da Cheftrainer geworden in Saudi-Arabien bei Al-Hilal.
Richtig
ausgesprochen, hat dich als Co-Trainer mitgenommen. Viele würden jetzt denken, ja klar, beides Rostocker Jungs, die kennen sich auch aus der Jugend. Ja. War aber nicht ganz so, ne?
Nein, so war es nicht. Also wir sind 3 Jahre auseinander, er ist 3 Jahre älter, also sieht 3 Jahre jünger aus, aber es ist 3 Jahre älter. Und wir haben uns tatsächlich 2001 auf dem Trainerlehrgang kennengelernt in Duisburg. Man macht da dann ja zum Anfang so eine Vorstellungsrunde und da sagte ich dann halt, ja, ich bin Jugendtrainer bei Hansa und in der ersten Pause kam Dolly dann auf mich zu und so, hey, und Hansa und sag mal, was machst du da? Und ja, und da ist dann was entstanden in dieser Zeit, was uns dann, wo wir gemerkt haben, das macht richtig Spaß zusammen, sowohl was das Denken und Fußball betrifft, als auch eben außerhalb des Platzes. Ja, und da ist dann was daraus entstanden. Er ist dann Cheftrainer geworden in Hamburg, in Dortmund, in der Türkei. Und da war der Kontakt überhaupt nicht eng, sondern das lief dann einfach so auf seine Geburtstagsgrüße hinaus oder mal zwischendurch irgendwie mal, hallo, wie geht's? Weil natürlich möchte man da auch nicht nerven, wenn denn jemand dann Bundesliga-Trainer ist und so. Und dann haben wir uns tatsächlich 2011 hier bei der Rückkehr der Helden, hieß das damals, bei den 20 Jahre Meister-Ehrung hier im Ostseestadion wieder getroffen, weil dort die damalige Meistermannschaft dann gegen eine Legendenauswahl gespielt hat, wo er mit dazugehörte. Und naja, und dann haben wir halt gesagt, ja, was machst du so? Ich sage, ja, Scout aktuell für Hansa, aber ich kann mir schon vorstellen, eben auch als Trainer wieder zu arbeiten, aber eher als Co-Trainer. Weil die erste Reihe, das ist nichts für mich. Und dann hat er halt gesagt, na Mensch, und lass uns doch im Kontakt bleiben, mal treffen in Hamburg und vielleicht passt es ja zusammen. Ja, und habe ich damals dann auch schon gedacht, naja Mensch, Dolly kennt so viele Leute, das ist ja eher Smalltalk. Und aber zu diesem Treffen in Hamburg ist es gar nicht mehr gekommen, sondern Ende Juni 2011 rief er dann an und sagt, du, es gibt da was in Saudi-Arabien, kannst du dir das vorstellen? Und dann zitterte ich natürlich am Telefon so mit der Hand und am Telefon. Ich sage, wie viel Zeit habe ich dann zu überlegen? Er sagt dann, naja, also ich brauche schon eine schnelle Entscheidung, 1/2 Stunde, sprich mal mit deiner Familie. Ja, und dann haben wir halt gesprochen zu Hause und dann habe ich ihm mein Okay gegeben, habe dann gesagt, du, ja, sag mir mal, wie viel sind denn im Rennen? Mit wie viel Co-Trainern sprichst du denn? Er sagt, wie jetzt, wenn du sagst, du machst es, dann bist du's. So, und das war natürlich schon eine sehr, sehr spezielle Geschichte. Und dann war aber ja noch lange nicht sicher, dass es auch wirklich klappt, weil er war dann noch mit 2, 3 anderen, waren die Saudis im Gespräch. Und das war halt genau diese Zeit, wo ich dann in die Sparkasse gegangen bin. Also ich bin am ersten Tag hin und habe dann aber meinem Chef gesagt, du, es kann sein, dass ich in 2 Wochen, in 3 Wochen, 4 Wochen schon wieder weg bin. Und haben die gesagt, überhaupt kein Problem, kriegen wir alles hin. Also auch heute noch, also Wahnsinn. Also dankbar, hoch 5, was damals die Kollegen der Ostseesparkasse betraf. Ja, und dann rief er dann eines Tages an und war in Paris, weil er sich dort bei den Prinzen vorgestellt hat und hat gesagt, du, es geht los, wir gehen jetzt nach Saudi-Arabien.
Klingt total unwirklich.
Es ist krass. Also, ja, das ist auch, vieles ist so ein bisschen verschüttet. Aber wenn man jetzt so drüber spricht, ja, es ist sind schon verrückte Geschichten dann. Ne?
Aber erzähl mal, wie war die Zeit da? Also es ist ja alles anders.
Ja, es ist komplett anders. Also man muss ja also sagen, 2011, 2012, nicht vergleichbar, auch mit der jetzigen Zeit dort. Es hat sich ja schon ein bisschen was getan, was so Menschenrechte, Frauenrechte speziell betrifft. Das ist alles noch ganz, ganz weit von dem weg, was wir gut finden, wie wir leben. Aber das war zu dem damaligen Zeitpunkt schon speziell. Also Frauen durften nicht Auto fahren, Frauen durften nicht alleine zum Arzt, Frauen durften nicht alleine einen Flug buchen. Es musste immer ein Mann für sie machen. Ja, und wenn man da hinkommt, ist das natürlich ein Kulturschock. Ja, also es ist Religionspolizei, die dort rumläuft. Wir haben in einem Compound gewohnt, der gesichert war mit zwei riesigen Mauern, wo dann immer Kontrollen waren mit Spiegeln unterm Auto, was Autobomben betrifft und sowas. Also vom Gesamten her ganz, ganz speziell, aber einfach auch eine tolle Lebenserfahrung, weil wir halt eben auch Sachen gesehen haben. Damals konntest du Saudi-Arabien auch nicht bereisen. Wir haben keinen Tourismus gehabt. Und wir haben halt Sachen gesehen, die einfach unfassbar waren. Also wir haben in Medina gespielt. Das ist neben Mekka die zweite heilige Stadt der Moslems, wo du als Nicht-Moslem normalerweise gar nicht reinkommst. Und wir haben halt dort gespielt. Und Al-Hilal ist, für jemanden, der sich mit dem Fußball oder mit dem arabischen Fußball nicht beschäftigt, das waren wir damals auch, bevor wir dahin sind, das ist halt eine Riesennummer. Ja, es ist der größte Verein in der arabischen Welt. Also wenn du zum Beispiel in die Emirate fährst, nach Dubai und guckst dort im Sportgeschäft, da hängen dann Trikots von Real Madrid, von Manchester United, von Chelsea und von Al-Hilal, obwohl es kein Verein aus den Emiraten ist, sondern das zeigt aber, was das für ein Riesenverein ist in der arabischen Welt. Und wir haben in Medina gespielt bei der Mannschaft, die 7 Jahre nicht in der ersten Liga gespielt hat. Und Al-Hilal kam dann eben nach 7 Jahren das erste Mal dort wieder an, abends mit dem Flieger. Und da waren dann 2000 Fans von Al-Hilal auswärts, die uns abends am Flughafen empfangen haben. Und wir kamen nicht 30 Meter vom Flughafengebäude in den Bus rein, weil halt alles voller Fans war, also völlig verrückt. Und das sind so Erlebnisse, die man bis heute nicht vergessen hat. Viel Reichtum, viel tolle Sachen, aber eben auch ganz viel Armut und spezielle Sachen, die für uns sehr, sehr schwer nachvollziehbar sind.
Zumal wir ja mit unserer DDR-Vergangenheit ja irgendwie sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte haben, anders sozialisiert worden. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein Kulturschock war.
Absolut.
Ist deine Frau, deine Familie, ist die mitgekommen?
Nein, das ging nicht, weil wir nicht verheiratet waren damals. So. Und insofern, ich bin dann wir sind ein halbes Jahr da gewesen. Und ich bin dann in der Zeit 3-mal für 2-3 Tage zu Hause gewesen. Und nicht einfach gewesen, auch damals für meine Frau, weil kleines Kind oder 2 kleine Kinder zu Hause, sie musste das alleine wuppen. Ich dann halt in 6-7 Flugstunden weg. Natürlich keine einfache Zeit, aber eben für mich persönlich natürlich schon eine höchst spannende und interessante Zeit dort gewesen.
Geld spielte keine Rolle, sowohl was euer Gehalt anging, als auch was die Bedingungen drumherum anging, Ausstattung, Spieler und so
weiter. Ja, also Geld, also bei meiner Entscheidung tatsächlich spielte Geld keine Rolle, weil ich wusste tatsächlich nicht, was ich dort verdiene. Es war so, dass Dolly mich angerufen hat, wie gesagt, aus Paris dann und sagte, es geht los. Und ich sagte dann, Dolly, so ungefähr, kannst du mir irgendwas sagen? Und er sagt, mach dir aber keine Gedanken. Wolfgang Vögel, mein Berater, der regelt das. Das kriegen wir schon hin. So, und dann habe ich halt gesagt, ich mache es. So, und dann haben wir uns mit der Mannschaft das erste Mal getroffen in Bad Wörishofen. Das ist bei München unten im Trainingslager. Und da bin ich dann halt in mein Hotelzimmer gekommen. Und da lag dann erst mein Vertrag. Und dann habe ich dann diese Tüte aufgemacht und habe dann erst gesehen, was ich eigentlich für Geld verdiene dort. Und also es reichte dann auch für ein zweites Schnitzel am Wochenende. Also es war schon dann auch aus der Sicht natürlich höchst spannend und interessant. Aber wenn du fragst, war das ein Grund, das zu machen? Ein klares Nein, weil ich wusste es halt vorher nicht. Und hätte es auch für weniger gemacht, hätte es auch für mehr gemacht. Es ging einfach zu dem Zeitpunkt darum, mit Dolly zusammen mit Thomas Doll was zusammen machen zu können. Und das war dann nachher, wenn du da bist, natürlich spielt Geld keine Rolle. Also sowohl was dann die Trainingsbedingungen betrifft, wir hatten ein vereinseigenes Hotel auf dem Trainingsgelände, wir sind immer mit Privatfliegern zu sämtlichen Spielen. Auch dann, wenn so Prinzen, gibt ganz viele Prinzen, die dann natürlich dann auch sich im Umfeld der Mannschaft dann tummeln, wo dann immer mal Geschenke kommen. Und also es ist dann schon eine andere Welt, muss man ganz klar so sagen.
Trotzdem hat dieses Abenteuer dann ein abruptes Ende gefunden.
Ja.
Knapp ein halbes Jahr, ich glaube 7 Monate da.
Ja.
18 Spiele und nach der zweiten Niederlage.
Genau, da war dann Schluss. Ja, also ich habe ja schon eben so ein bisschen angedeutet, was das für ein Verein ist, was der für eine Riesenstrahlkraft hat und was der selbst auch für Ansprüche hat. Und wenn du dann eben ein zweites Mal verlierst, dann wird es dann schon ein bisschen ungemütlich. Ja, und dann haben halt der Vereinspräsident, auch einer aus der Prinzenfamilie dann oder Königsfamilie, dann noch gesagt, ja, Jungs, das ist alles so mit euch, das ist ganz gut so, aber die Fans, die sind so nicht so ganz zufrieden mit dem Fußball und lasst uns das mal beenden. Ich lade euch heute Abend nochmal zum Essen ein, kommt mal zu mir noch und so, aber wir müssen das denn jetzt beenden. Und ja, das ist im ersten Moment ein bisschen komisch, weil man nimmt es natürlich auch persönlich und nimmt es als persönliche Niederlage, aber wenn man dann auch mitbekommt dort, wie das da läuft mit Trainern und Entlassungen und Neueinstellungen und sowas, dann ist man auch relativ schnell dann damit mit sich im Reinen.
Und am Ende des Tages eine tolle Erfahrung, kann ja niemand
absolut,
mehr nehmen.
Absolut, also ihr merkt, ich erzähle heute noch mit großen Augen davon, weil es halt neben allen Problemen, die es dort gibt, und die gibt es definitiv, ist trotzdem eine Sache ist, die nicht so viele in ihrem Leben auch sehen werden, und mir war es vergönnt und davon ja, erzähle ich heute noch gerne.
Wie ging es denn danach weiter für dich?
Ja, es war dann so, dass wir schon auch die Möglichkeit hatten, dann am Ende des Jahres 2012 dann nach China zu gehen, zu einem damals Rekordmeister Shandong. Das wird nicht vielen was sagen, auch wieder, aber
einigen Millionen Chinesen sicherlich.
Ja, sicherlich, genau. Also sie waren zu dem Zeitpunkt damals Rekordmeister in China und da war alles klar. Also die Familie wäre da auch mitgekommen. Wir hatten auf der internationalen Schule in Jinan, hatten wir dann schon Plätze für die Kinder. Dann war es aber so, dass in China wird dann von März bis November die Saison gespielt und der Verein hat die schlechteste Saison seiner Vereinsgeschichte gespielt, ist gerade noch so dem Abstieg entronnen. Und dann haben die den Präsidenten gewechselt im November und da hat der neue Präsident gesagt, naja, ich nehme ja jetzt nicht den Trainer, den der alte Präsident ausgesucht hat. Und dann ist das im Dezember, wo wir im Januar anfangen sollten, im Dezember geplatzt. Und ja, und dann kam halt eine Zeit, wo ich dann auch zu Thomas gesagt habe, Mensch du, ich muss jetzt wieder auch, möchte auch wieder in den Job rein und bin dann, oder dann sind unsere Wege dann auseinandergegangen, weil ich dann halt eine andere Aufgabe übernommen habe.
Bist beim du? FC Hansa Rostock.
Ja,
du bist
genau.
Nicht wieder zu Ostbar wieder zurück.
Nein, ich bin nicht zu Ostbar. Es war so, dass Juri dann damals gesagt hat, Mensch, er war damals eben der Leiter des NLZs und wir brauchen jemanden auch einen sportlichen Leiter und hat dann gesagt, kannst du es dir vorstellen? Und es war aber auch damals dritte Liga und insofern war dann auch die Ostbar wieder ins Spiel gekommen, die dann gesagt haben, okay, wir übernehmen das, wir stellen dich ein, aber wir stellen dich frei. Dafür damals. Also ich war dann praktisch bei der Ostbar angestellt, konnte dann aber und habe hier das Budget nicht belastet und bin dann als sportlicher Leiter fürs Nachwuchsleistungszentrum hier zurückgekehrt 2013 im Januar, Februar dann.
Mhm. Was waren deine Aufgaben als sportlicher Leiter?
Ja, da ging es darum, natürlich irgendwo eine einheitliche Spielphilosophie zu implementieren, mit Trainern viel zu sprechen, Trainer weiterzubilden, also ganz viele verschiedene Sachen, die eben Juri hat dann eher den organisatorischen Bereich übernommen und hat dann eben auch als Legende dieses Vereins auch viel mit Sponsoren und war natürlich das Aushängeschild des Vereins in puncto Nachwuchsarbeit und ja, und da eben sportlich entsprechend zu entlasten, dafür war die Stelle damals gedacht.
Welche Talente haben damals bei Hansa gespielt, die vielleicht dann auch noch mal ein bisschen höher hinausgekommen sind, als in Anführungsstrichen nur unter dir als sportlicher Leiter im Nachwuchs zu kicken?
Also man muss ja schon sagen, also ich bin dann, wie gesagt, im Januar, Februar 2013 dorthin gekommen. Im Mai, Juni, meine ich, war das dann so, dass die U19 damals hier ins Finale der Deutschen Meisterschaft gekommen ist, nach einem Halbfinalsieg gegen die Bayern, hier im Finale dann gegen Wolfsburg. da konnte ich ja gar nichts für. Also ich bin im Januar da eingestiegen, also für diese Erfolge dann, die die U19 damals mit Roland Kroos dann hatte, konnte ich nichts für. Also da waren aber in der Mannschaft, war Max Christiansen zum Beispiel mit dabei, Nils Quaschner damals, ich meine Robin Krause, der war aber verletzt, war das auch der Jahr, meine ich. Ne? Ja.
Also das so, ich glaube, Kevin Müller hat ein Tor geschossen.
Ja, ich meine fast. Mhm. Und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und ja, das sind die Jungs, die mir dann auch jetzt noch so in Erinnerung sind.
Mhm. Nee, ich glaube, Kevin Müller war ein bisschen vorher. Ne? Das war der 2010er
Deutsche Meister. Die in den Leverkusen, Leverkusen dann Meister geworden sind. Ja, ja.
Trotzdem, wie würdest du diese Zeit einordnen? Würdest du schon eher sagen, es war eine erfolgreiche Zeit oder es war doch auch schwer aufgrund auch der Bedingungen, die da waren? Das war die Zeit, wo es Hansa auch finanziell wirklich nicht gut ging, wo man jeden Cent irgendwie zusammenkratzen musste, sowohl für die Profis als auch sicherlich im Nachwuchs.
Ja, ja, ja. Also es war eine schwierige Zeit, sowohl was das betraf, was du jetzt gesagt hast, was die Finanzen betraf, aber es war eben auch innerhalb des Vereins waren es nicht so, dass dort nach meinem Empfinden da auch dann an einem Strang gezogen wurde. Und dann war auch relativ schnell klar, dass es in der Form für mich nicht weitergehen wird.
Mhm. Saudi-Arabien, fast China und dann noch ein sehr exotischer Ort. Dann ging es für dich nach Ingolstadt,
oder? Ja. Ja, es ist so entstanden, dass damals eine Zeit auch Uwe Fester hier mal Sportdirektor war, eine kurze Zeit, und dann nach Schalke zurückgegangen ist. Und er kannte halt aus seiner Schalke-Zeit Thomas Linke, den Sportdirektor vom FC Ingolstadt. Und Thomas Linke hat ihn damals kontaktiert und hat gesagt, Mensch, wir wollen da oben jemanden installieren für Scouting, für Norddeutschland, für Skandinavien, hast du irgendeine Idee? Und der Uwe hatte dann meinen Namen genannt und so kam dann der Kontakt zustande, dass ich dann mich mit den Ingolstädtern getroffen habe und dort mal ein Spiel analysiert habe, Spiele analysiert habe und bewertet habe und die dann relativ schnell gesagt haben, ja, wir können uns das vorstellen. Und dann habe ich halt im Januar 2015 dann als Scout für Norddeutschland und Skandinavien für den FC Ingolstadt begonnen.
Das heißt, du hast damals schon Homeoffice gemacht, als noch gar nicht so viele Leute drüber gesprochen haben?
Genau so sieht es aus, genau so. Also zumindest ein Teil Homeoffice, natürlich dann am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag mit den Live-Spielen, dazu dann eben in der Woche viele Live-Spiele, was europäische Wettbewerbe betrifft, dann eben ja U-Nationalmannschaften bis runter, U19, U18, was Nationalteams betraf, internationale Meisterschaften, U20, WM, Copa America. Das sind natürlich alles so Geschichten, wo man dann ganz, ganz viel unterwegs ist, tolle Sachen erlebt und dann eben, was du sagst, mit dem Homeoffice dann zu Hause seine Berichte schreibt, dann Schattenkader baut und dann natürlich auch immer dann regelmäßig immer mal vor Ort ist, sich mit den Leuten austauscht und versucht dort entsprechend dann Kader zu basteln.
Musst du es ja ganz anständig gemacht haben, denn auch beim FC Ingolstadt ging es ja dann weiter bergauf.
Ja, also der sportliche Erfolg der Mannschaft selbst war sehr wechselhaft. Also als ich dann kam, sind sie auch gleich in die erste Bundesliga aufgestiegen. Da konnte ich auch nichts für, weil das war dann 5 Monate, nachdem ich dort angefangen habe. Aber dann 2 Jahre Bundesliga, dann 2 Jahre zweite Liga, auch mit dem Abstieg. Und nach diesem ersten oder nach dem Abstieg in die dritte Liga, dann war es so, dass ich dann zum Chefscout wurde dort in Ingolstadt und wir dann versucht haben, eine Mannschaft aufzubauen, die das möglichst schnell dann auch wieder schafft, in die zweite Liga zurückzukehren, und das ist uns dann auch gelungen.
Und dann im Sommer 2022, jetzt noch gar nicht so lange her, dann der Wechsel zum FC Schalke, noch eine Nummer größer als der FC Hansa. Ingolstadt war vielleicht ein bisschen kleiner als Hansa, was das Umfeld und die Erwartungshaltung angeht. Ja. Aber Schalke ist dann, also ohne uns selbst jetzt klein machen zu wollen, aber nochmal eine andere Hausnummer, oder?
Absolut. Also Ingolstadt noch, da war ich dann 7,5 Jahre und hätte dort auch bleiben können. Der Verein wollte gerne verlängern, aber ich habe für mich dann, als es die Möglichkeit gab, zu Schalke zu gehen, auch für mich nochmal überlegt, willst du das jetzt wirklich nochmal hier verlängern oder nochmal eine neue Herausforderung suchen, nochmal, ich sag's mal so salopp, einfach auch nochmal selbst den Arsch bewegen, nochmal neu sich beweisen und einfach nochmal aus einer Komfortzone rauszukommen und dann eben dieser Wechsel zu Schalke. Ja, und wie du sagst, es ist natürlich, dieser Verein hat eine Wucht, das ist natürlich unfassbar. Und ob es die Fans sind, wenn du durch diese Stadt gehst, es ist ja nur Schalke, das ist hier auch, aber das ist natürlich auch von der Größe des Stadions, von der Mitgliederzahl, von den Altinternationalen, von der Wucht der Presse, das ist natürlich alles nochmal ein anderes Regal. Und ja, und da war ich dann jetzt für 2 Jahre.
Wie arbeitet es sich in so einem großen Verein?
Ja, anders als beim FC Ingolstadt und anders als es jetzt bei Hansa der Fall ist. Also natürlich ist es cool, auch mal für so einen Verein zu arbeiten. Aber es ist auch klar, dass natürlich eine Scouting-Abteilung viel größer ist, dass der Kreis viel größer ist von Leuten, die dann Entscheidungen treffen. Und da war es schon so, dass ich natürlich regelmäßig den Kontakt hatte zu den Verantwortlichen, aber selbst im Verein auf Schalke war ich dann vielleicht 5, 6 Mal im Jahr, mehr nicht. Und da ist es natürlich dann auch schwer, irgendwo so eine Beziehung aufzubauen zu dem Verein. Trotzdem ist es auch eine coole Erfahrung, eine tolle Erfahrung, weil man kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man dann sagt, was möchtest du eigentlich auch in den nächsten Jahren? Möchtest du das weiter so machen, dass du einer von vielen bist, der dann eben zwar seine Arbeit gut macht und viele Fußballspiele sieht und auch seine Berichte abliefert, oder möchtest du dann doch nochmal wieder, sag mal, ligenmäßig oder vereinsmäßig auch nochmal vielleicht einen Schritt zurückzugehen, ohne das despektierlich zu meinen, aber wo du eben in einem kleineren Team bist, wo du mehr Entscheidungen treffen auch kannst und mehr Einfluss nehmen kannst. Und an dem Punkt war ich dann halt auch nach Schalke.
Und dann gab es wieder die Rückkehr zum FC Hansa Rostock.
Ja.
Sie kommen alle immer wieder zurück. Wie ist denn es damals über die Bühne gegangen? Du hast dann irgendwie bewusst entschieden, ich will dieses Kapitel Schalke jetzt beenden. Oder hat Amir schon gebuhlt?
Nein, also die Situation auf Schalke war so, dass dann der sportliche Erfolg war ja auch nicht wirklich gut in dem letzten Jahr. Das muss man ganz klar so sagen. Und dass dann Anfang März der Verantwortliche, damals erst Sportdirektor oder der technische Direktor André Hechelmann, dann entlassen wurde und dann klar war, dass es dort was Neues geben wird. Und dann kam halt das Team von Ben Manga, der dann jetzt ja auch Direktor Scouting, glaube ich, ist er jetzt geworden. Und dann wurden meine Kollegen und ich dann Ende März dann hinbestellt. Wir waren 5 Leute insgesamt. Und uns wurde dann halt gesagt, ja, ihr werdet nicht Teil dieses neuen Teams sein, und wurden dann Ende März freigestellt. Und am nächsten Tag, also am 1. April, wurden dann 8 neue Scouts installiert, die dann zum Team Ben Manga gehörten. Das ist eine völlig wertfreie Darstellung jetzt. Also es ist halt so im Fußball, dass wenn man eine verantwortliche Position übernimmt, dass man schon guckt, dass man natürlich seine 1, 2 Cowboys drumherum mitnimmt, denen man vertraut und wo man gleich tickt. Und insofern war ich dann seit Ende März erstmal freigestellt. Es hatte sich dann für mich eine neue Option aufgetan, wo ich dann mit einem Verein sehr, sehr weit war und dann auch eine Entscheidung brauchte. Und dann war es halt so, dass ja Amir und ich, wir waren schon immer auch regelmäßig im Austausch, so was so Spielerbewertungen betraf, oder Mensch, hast du da mal eine Idee oder wie siehst du den? Das war auch zu seiner Zeit bei der Admira oder in Osnabrück so. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, oh, irgendwann arbeiten wir zusammen oder so. Das konnte man nicht ahnen, dass das mal kommt. Und nun war es dann auch so, dass er mich dann, ich glaube, er wurde am 15. Mai, glaube ich, wurde das mit ihm öffentlich. Und ich glaube, 4, 5 Tage vorher hat er gesagt, Mensch, du, ich muss dir übrigens was sagen, ich war in Rostock zum Gespräch. Und vielleicht klappt das sogar. Und wenn das denn klappt, kannst du es dir vorstellen. Und ja, das war so der erste Kontakt, den wir dann miteinander hatten.
Kriegt man da eine positive Gänsehaut, wenn man dann plötzlich so mit ins Boot geholt werden soll?
Ja, einmal schon, auf der einen Seite schon, aber das löst natürlich schon auch sofort Kopfkino aus, ne? Also was ist damit verbunden? Und man kommt immer wieder auch an den Punkt, dass man sagt, es ist mein Verein, ne? Es ist meine Stadt, es ist der Verein, wo ich mein ganzes Leben lang mitfiebere, wo ich gespielt habe, wo ich Trainer war. Und ganz schnell auch diese Verantwortung, die dann auch auf einen zukommt. Weil wenn du jetzt, ich sag mal, Chef-Scout wirst bei einem Verein irgendwo außerhalb, dann machst du dir natürlich Gedanken, du machst dir deine Arbeit gut, gar keine Frage. Aber es werden auch immer Zeiten kommen, wo es schwierig wird. Ja, mal in Niederlagenserien oder auch eine Entlassung vielleicht irgendwann mal. Und wenn du das extern irgendwo machst, dann fährst du nach Rostock zurück und Leben geht weiter. Mir ist hier klar, wenn es nicht funktioniert irgendwann, ich werde immer in dieser Stadt bleiben und ich werd auch weiterhin den Leuten über den Weg laufen. Und ich habe natürlich in meinem Umfeld ganz, ganz viele Kumpels, Freunde, Familie, die für diesen Verein brennen. Das sind natürlich alles Gedanken, die dann auch sofort kommen und wo man sich dann schon der Verantwortung bewusst wird, Mensch, was hängt damit alles zusammen?
Zumal das ist ja auch eine besondere Situation, ich weiß gar nicht, ob du es als Vorteil oder Nachteil empfindest, dieser große personelle Umbruch, dieser Neuanfang, das ist schon eine sehr spezielle Situation, in die du hier gekommen bist. Ist es eher, empfindest du es als Vorteil, was aufbauen zu können, oder als Nachteil, weil man wirklich alles neu aufbauen muss?
Also ehrlich gesagt wäre es natürlich 10-mal lieber gewesen, wir hätten die Klasse gehalten. Ja, das ist schon mal klar. Also ich habe dann auch, um nochmal auf die Entscheidung zurückzukommen, Amir am 15. Mai sein Okay gegeben, beziehungsweise dann ist es öffentlich gemacht worden. Am 19. war das Spiel gegen Paderborn und ich habe dann am 18. praktisch am Abend vorher gesagt, Amir, ich mach's, unabhängig davon, was passiert. Und dann hoffst du natürlich, dass es gut geht, die ganze Geschichte. Es ist es nicht und das ist natürlich schon eine Chance, ganz klar. Aber trotzdem nochmal, mir wäre es natürlich deutlich lieber gewesen, wenn es die zweite Liga geblieben wäre. Nicht aus persönlicher Sicht, sondern aus Sicht für den Verein, für die Fans, für die Mitarbeiter, die damit dranhängen, wäre das natürlich die deutlich bessere Lösung gewesen.
Das ist ja auch ein Riesenaufgabenfeld, das da jetzt auf euch gewartet hat in einer kurzen Zeit. Es war spät klar, in welcher Liga man spielt. Viele Entscheidungsträger wurden gewechselt, ganz viele Abgänge. Macht die Entscheidung dann ja dann auch nicht einfacher zu sagen, ja, ich mache es? Oder bist du der Typ, der sagt, ja doch, ich brauche auch diese Herausforderung?
Ja, also wenn man sich jetzt dafür entscheidet und ich habe das im Vorfeld ja wie gesagt auch mit engen Freunden besprochen, auch mit meinen Kindern besprochen, weil das hat sich ja auch alles verändert, was Social Media und sowas betrifft, Reaktionen, jeder kann seine Meinung zu Sachen sagen und schreiben aus der Anonymität. Da werden auch, also ich lese es nicht, bewusst nicht, um ganz einfach dann auch relativ wertfrei dann auch Sachen bewerten zu können. Aber meine Töchter, die sind natürlich auch unterwegs bei Social Media und die musste ich auch natürlich auch ein bisschen darauf vorbereiten, dass zu sagen, okay, wenn ihr euch dafür entscheidet, gewisse Sachen zu lesen, dann seid euch bewusst, dass es auch sehr, sehr negativ sein kann. Und ja, andererseits schreckt mich das persönlich jetzt oder hat mich nicht abgeschreckt zu sagen, okay, lass es uns anpacken, weil letztendlich ist es immer wieder, es ist mein Verein und wenn du da halt die Chance bekommst mit der Expertise, die man jetzt auch selbst hat aus den vielen Jahren Fußball, einmal Trainer, einmal oder Spieler, Trainer, aber eben auch die letzten 9,5 Jahre im Scouting-Bereich, dann sagt man auch, okay, du hast so viel Erfahrung gesammelt jetzt, wie man Kader bastelt, wie man Erfolgswahrscheinlichkeiten erhöhen kann, bevor es jemand macht, der auch wieder extern reinkommt, der den Verein nicht kennt. Komm, los geht's. Und an dem Punkt haben wir uns dann befunden, Anfang Juni.
Wie sieht dein Team aus und wie sieht eure, sagen wir mal so, tägliche Arbeit aus?
Also wir haben, aktuell habe ich zwei Datenscouts, die ganz viel abfedern, die ganz viel analysieren. Wir haben da ganz viele Möglichkeiten technisch, um anhand von Daten dann eben Sachen vorzufiltern, beziehungsweise eben auch Spieler, die uns angeboten werden, entsprechend zu analysieren. Einmal ist das Malte Thesenwitz, der das macht, und zum anderen Hendrik Bongertmann. Das sind also meine beiden Datenscouts. Und dazu habe ich Leon Huppert, der auch im Datenbereich sehr affin ist und das gut macht, aber dazu eben auch live unterwegs ist, der hat seinen Wohnsitz in Velbert und ist dann so für den Westen und Holland, Belgien unterwegs. Und ich dazu, der dann eben neben seiner Arbeit hier, der eigentlichen Planung, dann eben auch an den Wochenenden unterwegs sein wird und dann die Live-Scouting-Geschichten machen wird.
Wie muss man sich die Zusammenarbeit mit dem technischen Direktor und natürlich auch mit Amir vorstellen? Also, ich einmal am Tag?
Ja, das reicht nicht. Also wir sehen uns jetzt gerade in dieser Phase natürlich, also wir haben die Büros Wand an Wand, gerade in der jetzigen Zeit, wo viele Spieler reinkommen, wo viele Spieler analysiert werden müssen, wo es immer wieder auch neue Entwicklungen gibt, teilweise minütlich oder stündlich, musst du natürlich sehr, sehr flexibel sein und dich sofort wieder auf neue Situationen einstellen, neue Optionen aufmachen und dadurch sehen wir uns ja den ganzen Tag und wir telefonieren bis in die Nacht rein immer wieder, wenn es neue Entwicklungen gibt und wo es Meinungen gibt, wo ein Austausch stattfinden muss zu Spielern und so ist aktuell unsere Zusammenarbeit. Dazu auch der technische Direktor Julius ohne Sorge, der jetzt auch da ist. Also es ist schon ein kleines, feines Team, da immer wieder auch meine Mitarbeiter dort, die einen Top-Job machen, die so viel weggearbeitet haben in den letzten Wochen, das ist unfassbar und wir versuchen natürlich alles, um entsprechend dann nach den Analysen, die wir gemacht haben in den letzten Wochen, dann auch den Kader so zu basteln, dass wir ja hoffentlich eine gute Rolle spielen werden in der neuen Saison.
Warst du auch in die Trainersuche mit involviert oder war das Chefsache?
Das war Chefsache, aber wir haben natürlich auch im Vorfeld genau überlegt, welches Profil könnte passen oder was wollen wir wirklich. Und in diesem Austausch war ich auch mit drin. Und das ist natürlich sehr vielschichtig auch, diese Personalie. Also du kannst natürlich nicht nur auf die Spielanlage gehen. Du kannst natürlich nicht nur sagen, ich möchte jetzt diesen Fußball sehen und dafür sollen wir stehen, sondern wir mussten natürlich auch erstmal gucken, also so ein Abstieg, ich sag mal, das, was auf dem Feld passiert, ist ja letztendlich auch nur ein Spiegelbild dessen, was in der Kabine passiert, was in der Woche passiert. Und da musst du natürlich gucken, das ist ein Produkt aus vielem, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten dort. Und da haben wir zum Anfang natürlich erstmal eine Analyse gemacht und haben uns da Leute dazu geholt, die ganz, ganz eng dran waren. Das ist zum einen Orle natürlich gewesen als Torwarttrainer, der das täglich erlebt hat. Uwe Ehlers hat noch sehr viel erlebt mit dieser Mannschaft, bevor er dann rüber ist ins NLZ. Und auch Riete, also den ich ja nur über 40 Jahre kenne, das war natürlich zum Anfang ganz, ganz wichtige Ansprechpartner. Und da ging es dann auch weniger darum, um sportliche Bewertungen auch von Spielern, die noch da geblieben sind oder unter Vertrag waren, sondern es ging dann auch eher darum, welche Rolle haben diese Spieler auch dort gespielt, in dieser Kabine auch. Und welche Rolle haben sie oder ja, welchen Anteil haben sie auch an gewissen Entwicklungen, die in dieser Mannschaft stattgefunden haben. Und dann eben erstmal auch zu überlegen, sind diese Spieler auch die richtigen, um gewisse Rollen auch in dieser neuen Mannschaft zu übernehmen. Also weniger erstmal zu gucken sportlich, sondern erstmal auch für die Kabinenhygiene zu gucken, was können diese Spieler, die geblieben sind, einbringen. Was können auch Spieler einbringen, die vielleicht, deren Verträge ausgelaufen waren? Sind die zum einen in sportlicher Hinsicht nochmal eine Hilfe? Oder sind sie zum Beispiel auch in menschlicher Hinsicht für die Kabine eine Hilfe oder ein Mosaiksteinchen, was dazu beitragen könnte, um wieder eine erfolgreiche Saison zu spielen? Und das war erstmal die Hauptaufgabe, da Hierarchien aufzubrechen, neue Hierarchien zu schaffen. Und da einfach dann auch klare Rollen festzulegen. Also das beste Beispiel ist ja jetzt die Nationalmannschaft. Ja, also die sind da auch nicht mit den 23 oder 26 besten Spielern hingefahren, sondern da war klar von Julian Nagelsmann, waren Rollen definiert. Und so muss man sich das hier auch ungefähr vorstellen, dass wir natürlich nicht 20 oder 22 1A-Spieler mit dem Anspruch zu spielen in diesen Kader stecken können, sondern es muss ganz klare Rollen geben. Und das war erstmal so die Grundlage, um dann in die sportliche Planung einzusteigen.
Die ersten Verpflichtungen sind jetzt da. Vielleicht werfen wir mal einen Blick drauf. Vielleicht kannst du zu jedem mal so ein, zwei Sätze sagen. Fangen wir mal an mit der ersten Neuverpflichtung, die getätigt worden ist. Das ist auch gleich die Nummer 1, Benjamin Upphoff. Wird mit Sicherheit auch die Nummer 1 in der kommenden Saison sein im Tor.
Ja, also durch den Weggang von Kolle war da natürlich Handlungsbedarf. Und da muss ich schon sagen, dass ich da natürlich jetzt nicht so vordergründig mit bei war. Natürlich habe ich auch meine Bewertung dazu abgegeben, aber Torhüter sind immer speziell und Torhüter, finde ich, sollten auch durch Torhüter bewertet werden. Und insofern war Orle natürlich da derjenige, der die Vorschläge gemacht hat und wo dann die Gespräche geführt wurden und dann auch aus menschlicher Hinsicht oder in menschlicher Hinsicht klar war, weil die beiden sich auch kannten, was uns da erwartet und deshalb die Verpflichtung von Benny.
Was können wir von Franz Pfanne erwarten?
Ja, Franz ist natürlich jemand, der, wo wir zusammen überlegt haben, was fehlte dieser Mannschaft, welche Rollen wollen wir ausfüllen, das, was ich eben schon skizziert habe. Und wir wollten halt unter anderem einen Leader haben, definitiv. Und wenn man Franz' Historie jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, als Kapitän vom BVB 2 und sieht ja auch, was das für eine Mannschaft ist, wo viele junge, wilde, zum Teil verrückte Jungs da rumlaufen mit ganz viel Talent. Und wenn du es da schaffst, diesen Laden zusammenzuhalten und dort als Kapitän auch immer wieder diese Mannschaft dann auch zu führen und zu Erfolgen zu führen, dann war uns relativ schnell klar, Franz könnte ein sehr, sehr wichtiger Baustein in diesem Team werden. Und dann war es ja aber so, dass er im April seinen Vertrag verlängert hat. Und wir dann gesagt haben, das wird ja eher nichts werden. Trotzdem aber mal den Berater angerufen haben. Und der hat dann gesagt, dazu muss man sagen, Franz ist aus Bautzen. Er weiß natürlich auch, und das ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium, der weiß halt, was Hansa Rostock bedeutet. Also der weiß halt, was das für ein Verein ist und was das für eine Wucht hat, wie diese Fanbase ist und was Hansa dann auch ausmacht. Und dann hat der Berater mit ihm gesprochen und Franz hat gesagt, Hansa, sofort. Und dann haben wir halt mit ihm gesprochen per Video und er hat dann hinterher gesagt, ich will es unbedingt machen. Und die Dortmunder haben dann auch gesagt, aufgrund der Verdienste, die er dort hatte in den letzten Jahren, sind sie uns dann auch entgegengekommen. Und das war dann das erste Mosaiksteinchen eines Feldspielers, was wir dazu genommen haben.
Bei Franz Pfanne ist es auch so, wirklich in allen Interviews, die er zum Anfang gegeben hat, er sagt das mit so einem Brustton der Überzeugung, dass er sich so freut, hier zu sein. Ja. Ich glaube auch, dass der uns sehr gut tun wird. Ja. Ein sehr, sehr netter, charmanter.
Ja, das ist eben so genau das, was so die Idee dahinter ist, ne? Dass man Jungs herholt, die einfach wissen, was das hier bedeutet, was das für ein Verein ist. Und bei Franz sind wir uns sehr, sehr sicher, wenn er denn gesund bleibt und dass er dort eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen kann.
Mit Jonas Dirkner haben wir noch einen Heimkehrer, einer aus unseren eigenen Reihen auch. Eine schöne Verpflichtung.
Ja, weil es halt, das zeigt ja auch so ein bisschen den Weg, den wir gehen wollen. Zum einen einen Erfahrenen, der weiß, was das hier bedeutet, aber auch einen jungen, dynamischen aus dem NLZ, auch wenn er jetzt in der Altklinike war die letzten zwei Jahre, aber auch einen jungen, dynamischen mit Entwicklungspotenzial, der auch seine Rolle kennt. Jonas weiß, er ist Herausforderer. Und aber er weiß eben auch, was Hansa bedeutet. Er hat hier im Nachwuchs gespielt, er hat den Weg nach Berlin genommen zu Hertha und hat dann jetzt auch 80 Regionalligaspiele dann jetzt als 21-Jähriger schon gehabt. Und da versprechen wir uns natürlich auch von, dass er Druck macht, dass er mit seiner Art Fußball zu spielen, die eklig ist, die konsequent ist, die leidenschaftlich ist, dass auch er ein Mosaiksteinchen ist, ein Baustein für einen gesunden, ausgewogenen Kader.
Ja, der Schritt von der vierten läuft dann normalerweise tatsächlich über die dritte Liga, ähnlich bei der vierten Neuverpflichtung, Daniel Gebur in Frankfurt.
Dario,
Entschuldigung, was habe ich gesagt?
Daniel, hast
Entschuldigung,
du gesagt,
nein, Dario. Dario Gebur. Ja. Jemand, der bei den Profis bei Eintracht Frankfurt mittrainiert hat, aber eben in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Ja. Trotzdem, ihr müsst ja irgendwas in ihm sehen.
Ja, total. Also Dario ist auch eine coole Geschichte. Also man muss dazu sagen, Dario war auch ist noch unter Vertrag gewesen in Frankfurt. Wir kommen nachher vielleicht auch nochmal so, was so Kaderplanung betrifft, was so ablösefreie Spieler betrifft, Spieler, die unter Vertrag sind, betrifft. Und Dario hatte noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe ihn auch mehrfach gesehen, damals in der Youth League, und war davon total überzeugt, dass das ein Spieler ist, der uns hilft. Und dann haben wir halt mit ihm gesprochen per Video und mit ihm und seinem Berater. Und dann machen wir es immer so, dass wir sagen, okay, beide Seiten lassen das mal sacken, weil du kennst den Typen ja auch noch nicht. Und wir lassen es mal sacken eine Nacht und wir sind morgen wieder im Kontakt. Und bei Dario war es dann so, dass der eine Stunde später angerufen hat nach dem Gespräch und hat gesagt, ihr habt mich so angefixt, ich möchte das sehen. Und hat er sich einen Flug gebucht und ich bin am Samstag früh, einen Tag nach dem Gespräch, bin ich nach Hamburg, habe ihn abgeholt vom Flughafen und ja, bin mit ihm hier durchs Stadion oder wir, Amir und ich, und bin mit ihm nach Warnemünde, bin mit ihm in die Stadt und ja, und er hat hinterher gesagt, das ist das, was ich wollte. Danach habe ich gesucht und seht zu, dass ihr das mit der Eintracht und mit meinem Berater hinbekommt. Ich möchte hier spielen und das ist dann, ja, sowas macht Spaß.
Warnemünde hilft immer. Ne?
Wenn das Wetter gut ist, das haben wir ja noch nicht so viele Tage dieses Jahr gehabt, aber dann ist Warnemünde, wenn du die Jungs erstmal hier hast, dann ist das häufig so, dass sie dann überrascht sind, dass sie über die Bedingungen auch hier im Stadion, also muss ja auch wirklich sagen, was hier unten in der Kabine, was die Krafträume, den Aufwärmraum, die Physiotherapie, was die Jungs hier für Bedingungen haben, das ist Bundesliga. Und da sind viele dann schon überrascht. Plus dann dieses Umfeld hier, was die Stadt betrifft. Und manchmal können wir auch mit uns punkten, muss man auch mal so sagen, ohne da zu viel arrogant zu sein. Aber das ist genau das, womit wir punkten können. Und das hat in dem Fall sehr, sehr gut geklappt.
Das ist schön, dass du es sagst, weil viele Jungs haben ja in ihren Einstiegsstatements, wenn wir sich verpflichten, sagen ja wirklich mal gute Bedingungen. Es klingt immer so abgedroschen. Es ist alles so schön, gute Bedingungen, tolles Stadion. Aber es ist denn wirklich in der Tat so, ne?
Ja, es ist wirklich so. Und jemand wie er, der jetzt auch von Eintracht Frankfurt kommt und der natürlich auch, er hat da bei den Profis trainiert, der hat natürlich auch ein bisschen was gesehen dort. Und wenn so einer dann herkommt und ist dann überrascht, positiv überrascht, was hier möglich ist an Bedingungen, was wir für Bedingungen haben, dann ist das schon so, dass man das nicht für eine Pressemitteilung irgendwie mal reinschreibt, sondern dann ist es in seinem Fall definitiv so, dass er das auch so meint.
Die Neuverpflichtung Nummer 5 war dann Cedric Harrenbrock. Ja. Der hat 9 Jahre in Leverkusen im Nachwuchs gespielt, 7 Jahre jetzt zuletzt bei Rot-Weiß Essen. Also der ist da im Pott, sag ich mal, oder im Westen Deutschlands tief verwurzelt und hat auch lange dann diese Vereinstreue bewiesen. Ja. Wie habt ihr den denn überredet, dann nach Rostock zu kommen?
Ja,
war es auch Warnemünde?
Nee, der ist tatsächlich im Vorfeld nicht hier gewesen. Es war so auch eine coole Geschichte eigentlich. Also wir haben mit ihm auch den Videocall gemacht. Er war ja einer der wenigen, muss man sagen, die für uns im ersten Step interessant waren von den ablösefreien Spielern. Kommen wir auch nochmal zu. Wir waren ja oder sind ja sehr, sehr spät dran gewesen, was Kaderplanung betrifft. Viele der Jungs, die ablösefrei sind, die für uns interessant gewesen wären, waren ganz einfach schon vom Markt so. Und bei Cedric war es so, dass wir dann mit ihm gesprochen haben und seinem Berater auch und ihm ganz klar auch wieder definiert haben, was sehen wir in dir, wo sehen wir deine Stärken, wo sehen wir deine Entwicklungsfelder, welche Rolle könntest du in dieser Mannschaft, in diesem Stadion auch spielen. Also wir versuchen dann auch immer, wenn wir dann Jungs verpflichten, auch bevor wir dann Gespräche führen, auch immer zu sagen, wie wirkt dieser Spieler im Stadion? Was macht der mit seiner Ausstrahlung und seiner Art zu spielen? Was macht er mit den Leuten? Und das haben wir halt auch Cedric versucht so rüberzubringen, weil das ist halt ein geiler Fußballer, das ist halt ein geiler Zocker. Und sowas ist natürlich, ja, nachdem sowas, was hier passiert ist, auch die letzten Monate, ist ja so auch was, wonach die Leute so lechzen. So. Und dann haben wir ihm halt diese Rolle klar definiert und ihm das auch gesagt. Und dann sagten die halt am nächsten Tag, ja, war gut, danke. Und aber wir prüfen halt andere Optionen. Und da war es halt klar, dass er natürlich auch, und das ist ja nicht kein Geheimnis, auch in der zweiten Liga interessant war. Und wir dann ja eine Woche gewartet haben, 2 Wochen gewartet haben. Und zu Amir haben wir schon gesagt, ja, das können wir vergessen, das wird nichts. Und mein Berater, ja, was machst du auch mit dem Berater? Machst du jetzt, gehst du ihm auf den Sack, sagst du mir, was ist denn nun? Oder lässt du ihn in Ruhe? Das ist ja auch immer so ein schmaler Grat. Und wenn man mal gefragt, sind wir noch im Rennen? Sagt, ja, natürlich seid ihr noch im Rennen, haben wir doch gesagt. Und nach 14 Tagen kam dann die Aussage, ja, wir wollen es machen. Und ja, warum? Ja, weil genau das so gewesen ist, wie ihr es definiert habt. Und er findet sich da total wieder und möchte halt genau diesen Schritt gehen und glaubt für sich, dass das der richtige Schritt ist. Und ja, das macht dann Spaß. Ne?
Da kann man dann innerlich mal die Bäckerfaust
ja,
auch mal ballen.
Dann,
ne?
Ein inneres Mettbrötchen sozusagen. Ja.
Guten Appetit. Ja, ja. Auf was können wir uns denn bei Adrien Le Beau dann einstellen? Das Baguette, das französische?
Also er hat ja auch schon die Erfahrung auch in der dritten Liga gehabt. Und war dann jetzt bei Stade Brest in der letzten Saison, hat er natürlich nicht die riesen Spielanteile gehabt. Das wissen wir natürlich alles auch und sehen das natürlich auch. Und wir analysieren natürlich auch eine Verletzungshistorie. Und wenn ein Junge dann eben auch in Mannheim öfter mal verletzt war, dann fragt man sich natürlich auch, warum. Und dann fragt man nach, warum ist das so gewesen? Ja, Leistungsträger gewesen damals, zu früh eingestiegen, Wiederleistenverletzung oder Muskelverletzung. Ein zweites Mal hinterher, weil zum einen der Verein natürlich wollte, dass er wieder spielt, er selbst auch ehrgeizig war, wieder zu spielen, und so erklärt sich dann manchmal auch eine Verletzungshistorie. So, und jetzt war er halt bei Stade Brest, eine Mannschaft, die sich für die Champions League qualifiziert hat, und klar hat er wenig Spielanteile, aber er hat halt auch eine verletzungsfreie Saison gehabt und hat jeden Tag mit diesen Leuten trainiert und auf einem Level trainiert, wo man sagt, oh, nicht ganz so schlecht. Und Brest wollte auch verlängern und er hat aber gesagt, nein, ich möchte spielen. Und da war es halt dann mit Amis Netzwerk sehr günstig, dass wir da gab es ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, wo dann klar war, wenn ihr es wollt, dann aber jetzt. Und es hat funktioniert. Und dann hoffen wir mal, dass er dann auch gesund bleibt. Die Ursachen sind gefunden damals für die Verletzungen. Und wenn er das dann bleibt, glaube ich, werden wir an ihm ganz, ganz viel Freude haben.
Bei der Verpflichtung von Adrien habt ihr ein bisschen, müssen wir jetzt eingestehen, ein bisschen Schützenhilfe bekommen von Amaro Bischoff. Die sind sehr eng befreundet und auch Alex Rossi-Pall hat auch so die eine oder andere Empfehlung abgegeben im Vorfeld.
Ja, natürlich. Also es ist, man selbst staunt dann immer auch, wie die Jungs, wann die wo zusammengespielt haben. Wenn man dann mal immer so in die Historie guckt, da gibt's immer Verbindungen. Andererseits ist es auch so, wenn man jetzt so einen Kader zusammenstellt, die Jungs staunen dann auch oft, wen man selbst auch kennt, so wie man vernetzt ist in dem Business. Also bei Dario zum Beispiel Gebur war es so, dass mal vor ein paar Jahren Physiotherapeuten von Ingolstadt nach Frankfurt gewechselt sind. Und wenn man dann jetzt eine Frage hat zu dem Typen, dann ruft man halt diesen Physiotherapeuten ein und sagt dann, du sag mir was zu dem Typen. Und wenn der sagt, du lass die Finger weg, dann wäre Dario nicht hier. Und dann sagt der Junge immer, Mensch, ach ja, den kennst du und so. Das ist ja dann, also das ist halt diese Netzwerkgeschichte. Und ich glaube, davon profitieren wir in der jetzigen Situation sehr. Zum einen, was Amirs Netzwerk betrifft, das ist unfassbar. Und Mainz natürlich logischerweise auch, wenn du 9,5 Jahre jetzt allein im Scouting arbeitest, was Sportdirektoren, was Kollegen betrifft, was ja technische Direktoren betrifft. Du findest immer jemanden oder Ex-Spieler, der dir relativ schnell zu einem Spieler Auskunft geben kann über das Sportliche hinaus, was den Charakter betrifft.
Und das letzte Neuverpflichtung aktuell, Marco Schuster.
Ja.
Da vielleicht nochmal zwei Sätze.
Ja, Marco ist, den kenne ich ganz lange, auch aus Ingolstadt-Zeiten schon. Ein Spieler, der Kapitän war in Mannheim schon damals, der jetzt über 60 Zweitligaspiele gemacht hat in den letzten 3 Jahren in Paderborn, der jetzt auch eine Verletzung hatte, ist uns natürlich auch bewusst. Auch da haben wir im Vorfeld natürlich logischerweise alles abgecheckt. Der hat zum Ende der Saison hätte er schon wieder spielen können und hat dann aber zusammen im Verein entschieden, es nicht mehr zu machen. Hat jetzt ganz normal trainiert, hat ein Vorbereitungsspiel gemacht, und das ist halt ein Spieler, der neben Franz eben auch ein Kapitän war, der eine Mannschaft führen kann, der ein starker Charakter ist und der dann mit seinen sportlichen Voraussetzungen ein wichtiger Verbindungsspieler sein kann auf der 6-8, der unserem Spiel in der Form, denke ich, sehr, sehr gut tun wird.
Spieler, der auch weiß, wie Aufstieg geht, nur mal so als
kleine Randnotiz. Kommt auch noch dazu, ja, das stimmt.
Ja, das klingt alles wirklich total spannend, was wir da bisher an Land gezogen haben. Da wird sicherlich noch einiges passieren. Bevor wir darauf nochmal zurückkommen, beim Training sind ja trotzdem genug Leute da. Das heißt, der Trainer gibt auch vielen jungen Spielern die Chance, sich zu zeigen. Du kennst dich ja selber gut mit Jugendspielern aus. Wie findest du das?
Ja, das ist, muss man ja realistisch sagen, natürlich in dieser Menge der aktuellen Kadersituation auch geschuldet, dass es halt so 2-3 Jungs mehr sind, als ursprünglich geplant waren. Aber als Bernd kam, hat er sofort gesagt, ich möchte, wenn wir anfangen, möchte ich sofort die Jugendspieler dabei haben, die, wo ihr sagt, das ist interessant. Und dann haben wir uns halt relativ schnell da mit den Verantwortlichen im NLZ hingesetzt, mit Micha Meier, mit Uwe Ehlers, mit Christian Rahn und Uwe Speidel und haben dann zusammen überlegt, welche Jungs könnten das dann sein, weil Bernd halt gesagt hat, ich möchte die kennenlernen, ich möchte wissen, was da ist. Vielleicht streckt da einer den Kopf raus, der, wo wir alle nicht mit rechnen, den ich total gut sehe. Und ja, und das, was bisher dort, was die Jungs dort abreißen und machen, ist fantastisch. Also die ackern ohne Ende, die begreifen das als totale Chance. Und so war es gedacht. Und wir wollen natürlich jetzt auch gucken, vielleicht kann der ein oder andere sogar einen festen Kaderplatz besetzen. Beziehungsweise dann wollen wir auch immer so 3 bis 5 Jugendspieler regelmäßig dabei haben, die dann sich mit guten Leistungen über die U19, U23 empfehlen können und dann immer mal auch im Training der ersten Mannschaft auftauchen.
Fiete Bock ist sogar ein 16-Jähriger dabei. Das ist
ja
echt spannend.
Ja. Ist schon sehr interessant und ein ganz, ganz spannender Junge. Und das haben wir jetzt am Wochenende in Wismar ja auch gesehen, da wo er dann ein bisschen aufgeregt war, logischerweise. Aber ja, wenn man überlegt, 16 Jahre alt und was der für mitbringt, also das wird schon die nächsten Jahre recht spannend werden.
Du wirst jetzt wahrscheinlich noch nicht, auch wenn wir hier so unter uns sind, sagen wir bei unseren Nachwuchsspielern da schon so das Näschen vorne hat und gute Chancen hat?
Nein, also das ist noch zu früh, glaube ich. Und das ist ja letztendlich auch Entscheidung des Trainers. Also ich bin natürlich auch nicht bei jeder Trainingseinheit dabei und insofern die Bewertung dessen, die obliegt dann dem Trainerteam.
Du hast die Kadersituation, die spezielle Kadersituation ja schon angesprochen. Wir haben ja per se in Rostock immer ein bisschen unruhiges Umfeld. Alle sind nervös, alle sind gespannt, fragen sich, Mensch, das reicht hier noch nicht, wann kommt der Nächste und was kommt noch? Ja. Das kannst du uns mit Sicherheit alles beantworten.
Ja, ich will ganz einfach auch nochmal für 1-2 Sachen mal die Augen öffnen, auch nochmal, welche Situation wir waren. Also es ist ja so, wir haben am 1.6. oder ich habe am 1.6. angefangen, haben wir ein bisschen früher. Und es ist ja so, dass man zuerst logischerweise immer auf ablösefreie Spieler irgendwo guckt. Und das machen nicht nur Wieso, das ist nicht unsere Erfindung, sondern das machen ja ganz viele Konkurrenten, sowohl in der 3. Liga als auch in der 2. Liga. Und das Ausland kommt noch mit dazu. Und normalerweise machst du es halt so, du beobachtest im Herbst nochmal die Jungs, so spielen sie die Hinrunde, dann machst du im Januar, Februar, nimmst du Kontakt auf, holst die mal her, zeigst ihnen alles. Und bei uns ist das halt nicht möglich gewesen. Wir sind am 1.6. sind wir in diesen Markt eingestiegen und wir haben halt dann leider auch bei dem einen oder anderen eine Absage bekommen, ja, wo die gesagt haben, Mensch, oh, das wäre so interessant gewesen für uns, aber wir haben uns schon anders entschieden. So, und man muss sich so vorstellen, das ist ja wie beim 100-Meter-Lauf, dass das am Ende das im Ziel, da stehen die jungen, interessanten Spieler, aber die aus diesen Ligen. So, und dann laufen die mal, die ersten laufen los. So, und wir waren halt die als Letzter losgelaufen sind, weil halt es nicht erging. Die Entscheidungsträger jetzt hier sind halt andere als vorher. Und so, dass natürlich viele von diesen interessanten Jungs einfach vom Markt waren. So, das heißt also für uns, wir müssen andere Wege finden. Und das heißt auch für uns, wir müssen halt, so wie im Fall von Dario, auch an Jungs ran, die eigentlich noch Vertrag haben oder wie bei Franz Pfanne. Und das heißt auch für uns, dass dieser Sommer teurer wird als vielleicht ein normaler Sommer. Und das heißt auch für uns, dass wir von dem Budget, was natürlich im Vergleich zu anderen Drittligisten sicherlich gut ist, aber einen Teil dieses Budgets eben auch in Ablösesummen investieren müssen, weil die Situation halt so ist, wie sie ist. Und du hast nun mal ein Budget, nur wenn du dafür Ablöse bezahlen musst, geht's halt vom Gehalt weg. Ist ja normal. So, das ist die eine Situation, die wir vorgefunden haben. Zum anderen, es ist ja so, dass man auch sagt, Mensch, holt doch spannende U21-Spieler aus irgendwelchen Profiklubs, so neuer Weg und interessante Spieler, ja. Aber auch da mal einfach nur mal ein praktisches Beispiel. Wenn jetzt Jungs, wir haben über unsere U23-Spieler gesprochen, die aktuell bei den Profis mitmachen. Wenn jetzt ein Regionalligist kommen würde, sag mal, KZ Zehner würde jetzt eine unser Jungs ansprechen und würde sagen, du, möchtest du jetzt zu uns kommen? Dann sagt doch der U23-Spieler im Moment, jetzt? Ich? Nee. Weil ich habe gerade die Chance, hier zu spielen. Ich kann mich im Training zeigen, ich kann Testspiele machen. Später gerne, wenn eine Entscheidung fallen sollte, dass ich nicht dabei bin, können wir gerne reden. Aber doch nicht jetzt. Und genauso ist doch die Situation ja auch zum Beispiel, nehmen wir mal Bayern. Ja, also Armin wurde dann auch, oder von meinen Kumpels eins, ja, EM, deswegen ist der Markt noch nicht in Bewegung. Wen holt ihr denn von Frankreich oder Spanien? Ja, totaler Quatsch, darum geht's ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, dass die Jungs, die für uns interessant sein könnten, aus einer U23, dass die aktuell im Profikader sind. Und wir haben es ja jetzt auch bei unseren Testspielen. Es ist ja so, dass wir zur Halbzeit immer komplette Mannschaften wechseln. Und so machen es die anderen Profivereine ja auch. Das heißt, die Jungs, die dort hinten dran sind, die für uns interessant sein könnten, die bekommen aktuell Spiele in ihren Vereinen und hoffen natürlich, dass sie in ihren Vereinen einen Fuß in die Tür bekommen, sodass der Zeitpunkt einfach noch nicht da ist, auch für gewisse Transfers. Und ich kann natürlich jeden verstehen und ich kriege es ja im Familienbereich, bei Kumpels, Freunden mit, wie sie alle danach lechzen und ihr müsst doch, Mensch, wann kommt denn nur der Stürmer und sowas, es ist mir doch völlig klar, wir wissen das doch auch, wir sehen doch auch, wo unsere Schwachstellen sind. Aber ich kann nur dafür werben, einfach zu versuchen, diesen Gesamtkontext ein bisschen zu sehen und zu sagen, komm, das ist so, wir vertrauen den Leuten, die haben offensichtlich einen Plan und ich kann halt versprechen, wir werden was machen, definitiv werden wir ja was machen, aber ich kann jetzt den Zeitpunkt zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen, weil einfach gewisse Sachen im Markt noch nicht so reif sind, so aktuell sind, dass da Entscheidungen fallen.
Du hast es gerade angesprochen, wann kommt der Stürmer? Das ist natürlich ein Schuh, der sehr eng war in den vergangenen Jahren bei Hansa Rostock, was das Toreschießen angeht. Was für Spielertypen brauchen wir denn noch? Ist es wirklich jetzt, wenn man sich das anschaut, auch schon sehr viele defensive, vielleicht ein paar offensive Mittelfeldspieler, Spieler bisher verpflichtet worden, dass der Fokus jetzt in den nächsten Tagen und Wochen tatsächlich eher auf der Offensive liegt?
Also der liegt schon die ganze Zeit auch da drauf. Wir kennen unsere Schwachstellen. Wir wissen, dass wir gerade im Sturmbereich wollen wir definitiv zwei Sachen machen. Das ist so unterschiedliche Typen, möglichst natürlich mit Quote. Ja, also dass Jungs sind, die schon mal nachgewiesen haben, dass sie wissen, wo das Tor steht. Aber auch da wieder, da sind wir auch nicht alleine im Markt. Es ist so, dass, ich weiß gar nicht, neulich mal nachgezählt, wie viel Clubs eigentlich in unserer Kragenweite noch jemanden suchen dort. Frage ich mich dann, wo sollen die alle herkommen? Aber klar, wir werden dort vorne was machen, definitiv. Wir werden noch auch einen Innenverteidiger noch holen. Wir müssen gucken, was auf der linken Seite passiert, weil Felix Ruschke immer noch nicht ins Training einsteigen konnte, auch zum Ende der letzten Saison ja schon nicht dabei war. Um dort eben entsprechend dann auch abgesichert zu sein. Also das sind im Moment so die Schwerpunkte, die wir noch sehen.
Bisschen Zeit haben wir ja noch bis zum 31.
Ja, das ist natürlich, und nochmal, ich kann es nachvollziehen, dass man wissen möchte und ja, müssen doch wenigstens alle mit ins Trainingslager und man kennt das ja alles. Man weiß ja, wie die Kumpels und Freunde dann ja auch reden. Und aber gewisse Sachen werden sich dann eben auch erst Richtung Transfer Fensterende dann auch entscheiden, obwohl wir natürlich alles daran setzen, vorher Lösungen zu finden.
Amir hat gesagt, er ist kein großer Freund von Laien, er will schon, dass die Spieler hier sind. Ist das bisher sehr gut aufgegangen, aber trifft das auf jeden Spieler zu oder gibt es auch Momente, wo man sagt, damit wir den Spieler überhaupt bekommen, sind wir auch bereit, dann diesen Kompromiss einzugehen?
Ja, natürlich. Also das wäre, glaube ich, völlig fahrlässig zu sagen, wir schließen das völlig aus. Weil nämlich auch, es gibt ja solche Laien und solche Laien, weil also auch da kommt es ja darauf an, was ist es für ein Spieler, was hat er für eine Mentalität, wo kommt er her, was möchte er mal erreichen und auch das wird natürlich im Vorfeld gecheckt, was Charaktere betrifft und wenn da jemand ist, den man halt nur über eine Laie bekommt, auch mal ohne Kaufoption, aber man sich eben total sicher ist, das ist dieser Baustein, der uns weiterhilft, der uns qualitativ nochmal verbessert und der eben auch nicht irgendwann mal im März und April mit dem Verein abschließt, weil er genau weiß, im Sommer ist er sowieso wieder weg, dann ist das natürlich auch eine Option, natürlich. Man muss ja auch sagen dazu auch, wir um vielleicht auch nochmal ein bisschen Verständnis auch für die etwas schleppende Kaderplanung vielleicht auch zu finden. Wir planen ja jetzt auch nicht, wir könnten ja problemlos den Kader vollkriegen, darum geht's ja nicht. Also es geht ja nicht darum, zahlenmäßig jetzt Entscheidungen zu treffen, sondern wir planen für die nächsten 2-3 Jahre. Wir müssen jetzt Grundlagen legen für die nächsten 2-3 Jahre. Und das schaffst du auch nicht in einer Transferperiode. Aber wir wollen uns natürlich auch mit dem Wissen um diesen langen Zeitraum natürlich auch unsere Entscheidungen sicher sein. Und da kommt es jetzt nicht auf 1 oder 2 Wochen an. Es wäre schön, wenn es schnell geht, gar keine Frage. Aber es ist wichtiger, Entscheidungen zu treffen, von der wir auch nachhaltig überzeugt sind und die uns dann auch in welcher Rolle auch immer in den nächsten 2-3 Jahren auch Mehrwert verspricht.
Dann kommen wir mal so langsam zum Abschluss. Ich glaube, wir sind ja schon bei fast 1,5 Stunden, weil es so interessant ist, was du zu berichten hast. Ja. Finka, was können wir denn für eine Saison erwarten, beziehungsweise was erwartest du denn für eine Saison?
Ja, es ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz schwer. Also es sind natürlich allgemeine Floskeln, die ich dann nur sagen kann. Also wir haben den Kader nicht voll, der Kader ist nicht komplett. Aber wir können in die Vergangenheit gucken, was ist mit Mannschaften passiert, die aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Ich habe neulich mal irgendwo was gelesen, wie viele Mannschaften dann eigentlich aus den letzten Jahren direkt wieder hochgegangen sind. Das waren nicht viele. Ja, und insofern gibt es ja auch Beispiele mit Duisburg und Bielefeld, die gleich mal richtig Probleme gekriegt haben, auch in der Liga. Insofern ganz, ganz schnell die Liga annehmen, ganz, ganz schnell zu wissen, wir sind nicht ranzugehen, wir sind Zweitliga-Absteiger, sondern wir sind eine von 20 Mannschaften, die in diese Saison startet und die sich beweisen muss. Andererseits natürlich auch nicht aus dem Fokus zu verlieren, wir sind Hansa Rostock, ja, und wir haben ein Potenzial, eine Fanbase, eine Wucht, die es einfach, die danach schreit, wieder Zweitligist zu werden. Aber ja, es wird ein Umbruch sein, und wir planen mit einem Kader, wo wir sagen, der könnte, du kannst Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass es erfolgreich wird. Und das eigentlich Spannende nachher wird ja auch sein, wie passen diese Puzzleteilchen zusammen. Und das ist das, was man nicht planen kann, weil da halt Sachen dazukommen, wie eine Dynamik innerhalb einer Saison, wie eine Symbiose zwischen Zuschauern und Mannschaft, wie kommt das an? Und da kann ich nur an alle auch wieder appellieren, zu sagen, lasst uns zusammenhalten, lasst uns auch in schwierigen Zeiten, die kommen werden, definitiv, lasst uns zusammenstehen und irgendwas zu entwickeln, so ein gallisches Dorf, wie so eine Mentalität hier oben wieder zu schaffen, dass die Zuschauer stolz sind auf eine Mannschaft, die auch Fehler machen kann. Aber zum anderen eben auch Leuten zu zeigen, die herkommen, hier gibt's nichts zu holen. Und hier ist eine Mannschaft und eine Zuschauerbase, die zusammen eine Einheit bilden, die es ganz, ganz schwer macht, hier uns zu schlagen.
Ich glaube, du hast eben, auch wenn es vielleicht so ein bisschen nebenbei klang, den ganz entscheidenden Satz gesagt, man muss diese Liga annehmen. Das ist, glaube ich, wirklich absolut. Das alleroberste Gebot. Und das gilt natürlich nicht nur für die 11 oder 15, 16, die auf dem Platz stehen und für das Trainerteam, sondern auch für das Umfeld. Das heißt, richtig. Erwartungshaltungen müssen vielleicht auch ein bisschen zurückgeschraubt werden, zumindest in jedem Fall in diesem ersten Jahr.
Ja, natürlich halte auch etwas wenig davon, sag mal so, über eine Übergangssaison zu sprechen oder sowas. Und es ist ja auch, wenn ich jetzt auch über Sachen der Kaderplanung spreche, was da für Widrigkeiten und Schwierigkeiten natürlich objektiv da sind. Im Ende August, September, Oktober interessiert das keinen mehr. Das will keiner mehr wissen. Die Jungs müssen performen. Wir müssen als Verein, als Mannschaft müssen performen. Aber ich hoffe ganz einfach, dass da auch eine gewisse Vernunft da ist, um zu wissen, wie schwierig diese Liga ist, wie schwierig es ist, auch diese Liga wieder zu verlassen. Und dass es einfach nicht seriös wäre, zu sagen, wir schaffen das in einem Jahr, wir schaffen das in zwei Jahren. Ich meine, das letzte Mal hat's im 10. Jahr geklappt, wenn ich genau drauf geguckt habe. Das ist natürlich ein Zeitraum, den wir alle nicht wollen, niemals. Und diesen Anspruch haben wir auch nicht. Aber eine Prognose abzugeben zum jetzigen Zeitpunkt, was es wird, wäre einfach nicht seriös.
Dann gehen wir mit Demut, aber auch ganz viel Stolz in die neue Saison. Wenn die Transferzeit jetzt hier vorbei ist, das Fenster sich schließt, welche Tür öffnet sich für dich dann? Machst du erstmal Urlaub oder...
Ja, also irgendwann im September werde ich mir sicherlich eine Auszeit mal nehmen, weil aktuell ist es schon krass und viel und aber null Gejammer, null irgendwie es ist geil, diesen Job machen zu dürfen, bei allem Druck, der auch da ist und aller Erwartungshaltung. Es macht einfach riesig Spaß und ich kann allen versprechen, dass wir wirklich unser Bestes geben und versuchen, dort was Vernünftiges zusammenzubasteln.
Ich glaube, das können alle Mitarbeiter des FC Hansa Rostock unterschreiben. Es ist geil, für diesen Club zu arbeiten. Wir freuen uns, dass du wieder an Bord bist.
Vielen Dank.
Wünschen für die Saison dir, dem gesamten Team, dem Trainerteam, der Mannschaft, uns maximale Erfolge, tolle Spiele, tolle Erlebnisse hier im Ostseestadion. Ja, vielen Dank, dass du dir jetzt Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wir wissen, du hättest jetzt wahrscheinlich auch andere Gespräche führen können, aber umso mehr sind wir darüber froh, dass das geklappt hat. Ja, das war der Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion, direkt in dein Ohr. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Hansa.